Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von FVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 248. Ja. Wir nähern uns der 250 und heute, lieber Philipp, ist wieder ein Depot-Roast dabei.
Ja.
Und ich finde, das ist schon, also das kann ich auch schon wieder vorwegnehmen, ein sehr spannendes und doch vielfältiges Depot. Und darauf können wir sicherlich heute gespannt sein.
Ich bin auch total gespannt, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es mir mal kurz angeschaut, aber ich bin im Urlaubsmodus, das heißt Stecker gezogen und ich habe keine Ahnung, was war. Obwohl ich, glaube ich, gestern Abend geschaut habe. Oh ja, Gott.
Manchmal läuft's.
Asche über mein Haupt. Ich glaube, Maurice heißt der.
Ganz genau, richtig.
Ah, huh. Also, du merkst, ich habe es mir doch mal durchgelesen. Wie ist es denn? Du weißt, also ich habe Urlaub. Ich war gerade Stand-Up-Paddeln, das zweite Mal in meinem Leben. Und ich kann dir eins sagen, ich habe recht Probleme mit der Bewegung und der Koordination. Aber man kann diese Subs, so werden sie ja auch genannt, als Kajak benutzen. Und da bin ich da so ein bisschen über die Schladitzer Bucht gekajaktet. Und, Marcel, ist mir wieder aufgefallen, woran merkt man, dass man in Deutschland ist? Richtig an der Schranke, wenn ich den Parkautomaten rausziehe. Der ist made von Siemens. Ich wusste gar nicht, dass Siemens da groß im Geschäft ist mit Parkautomaten. Aber sie scheinen eine Sparte zu haben. Und was steht dran? Nur Barzahlung.
Ups.
So ein Rotz. Und jetzt kommt der, und da ziehen sie die Leute, sie rippen, haben mich abgerippt. Weil am Automaten konnte ich dann trotzdem mit Karte zahlen.
Ja.
Die wollen, dass die Leute da Bargeld reinschmeißen. Und ich frage mich, ob Siemens dort Geld wäscht.
Oder wer auch immer da Geld
wäscht.
Ja.
Naja, wie war es denn bei dir bis jetzt? Du bist viel unterwegs im
Absolut,
Moment, oder?
Absolut, ich bin viel unterwegs und höre dementsprechend natürlich auch viele Podcasts und bin da auch sehr tatsächlich drin in den aktuellen Geschehnissen der Welt. Und ja, war ja doch eine ereignisreiche Woche, muss man ja sagen, mit einem Anschlag auf den womöglich bald Präsident der USA.
Krass,
ne? Ja, jetzt gibt es Zinssenkungen demnächst im September. Das ist auch sehr, sehr sicher offensichtlich. Und ja, es ist eine umtriebige Woche. Philipp, auch heute haben wir hier Werbepartner dabei.
Genau, wir haben heute einen neuen Werbepartner mit dabei, nämlich XTB. Und den stellen wir euch jetzt mal vor. Werbung anfangen. Marcel,
ja.
Wir haben einen neuen Werbepartner. Nämlich XTB ist seit heute mit dabei. Wir freuen uns total auf diese Partnerschaft. Und XTB ist ein Online-Broker mit vielen Vorteilen.
Welche?
Es gibt zahlreiche und ich würde sagen, ihr seht gerade im Hintergrund, alle, die uns auf YouTube zusehen, auch mal, wie schnell die Anmeldung doch geht. Ihr seht es im Zeitraffer, es hat insgesamt nur 4 Minuten gedauert. Aber also bei Aktien, du hast eine Auswahl aus den 16 größten Börsenplätzen der Welt mit über 3000 Aktien. Und das Schöne, Marcel, ist, die Mindestorder beträgt gerade mal nur 10 Euro, ja. Du weißt aber auch, wir investieren ja super gerne in ETFs und auch du kannst ETFs mit 0% Kommission handeln. Du wählst aus 300 globalen ETFs und jetzt fragst du dich natürlich sicherlich, Philipp, wie ist wieder die Mindestordergröße? Und sie ist auch ganz einfach, nämlich bei 1 Euro. Man kann aber auch Zinsen erhalten auf sein Kapital, welches man aktuell rumliegen hat sozusagen und nicht investiert ist, nämlich im Euro-Bereich 4,2% und im US-Dollar-Bereich 5%. Das erhält man die ersten 90 Tage bei der Eröffnung und nach 90 Tagen sinkt dieser Wert im Euro-Bereich auf 2% und im US-Dollar-Bereich auf 2,5%. Marcel, ihr seht es jetzt schon, also es gibt hier viele Möglichkeiten und du findest die Plattform, du hast es auch gerade schon gesagt, richtig interessant, wenn es um das Thema geht, Chartanalyse, richtig?
Genau, die mitgelieferte Chartanalyse, die da möglich ist, weil man auch die Chartansicht bekommt, sämtlicher Werte, natürlich auch von Bitcoin oder von allen anderen, dann kann man das Ganze sich ordentlich aufrufen, mal anschauen und natürlich auch gewisse Dinge einzeichnen, wie Unterstützungen oder auch Widerstände. Man kann dahingehend natürlich auch andere charttechnische Mittel benutzen und das Ganze natürlich auch ordentlich dargestellt, leicht zu bedienen. Und das Ganze ist eben wie hier am Beispiel von Tesla zu sehen, sehr, sehr einfach gemacht. Hier habe ich eine Trendlinie erstellt, die kann ich dann x-beliebig einzeichnen. Natürlich kann man das auch als feste Größe schon mitnehmen, auch das geht natürlich. Aber hier zum Beispiel die Schulterkopf-Schulterformation, die ich hier einzeichne, das ging alles sehr, sehr flink. Tesla ist deswegen ja ordentlich ausgebrochen, ne, weil man eben sieht, hier die Trend ja, die Trendkurve hat sich hier ermöglicht, Schulterkopf-Schulter-Formation, und da kann ich das Ganze für mich natürlich auch als Trader oder eben auch als Investor, der einen guten Einstieg sucht, schön nutzen, schön übersichtlich nutzen und das Ganze dann natürlich auch gleichzeitig unten mit dem jeweiligen Broker ansehen, dass ich eben auch sehe, wie viel habe ich noch an Geld da, wie viel Cash, wie viel Margin. Also all das ist hier natürlich möglich in einer doch übersichtlichen Aufbereitung und das gefällt mir doch sehr gut.
Das Coole ist, ihr könnt euch jetzt kostenlos, aber nicht umsonst anmelden, und damit ihr auch seht, wie wir diese X-Station nutzen, Marcel, würde ich vorschlagen, nutzen wir sie jetzt heute mal im Aktienpodcast, wenn wir Aktien besprechen und du uns den Chart anschaust. Und jetzt stellen wir dir natürlich wie immer den Link zu deinem neuen XTB-Konto in die Shownotes. Die Anmeldung, wie gesagt, in 4 Minuten. Wir wünschen dir viel Spaß mit XTB und freuen uns auf die Partnerschaft. Das war jetzt, wie man sich anmeldet bei XTB zum Beispiel, Marcel. Aber du kennst sie ja auch schon, die X-Station. Und wir werden sie heute hier live, alle, die uns auf YouTube zusehen, werden sehen, auch mal mit nutzen für Chartanalysen, und du warst recht begeistert. Deswegen immer, wenn ich dir den Ball zuspiele, was macht eigentlich der Chart? Springen wir mal rüber und dann gibt es hier eine Chartanalyse, diese ist kostenlos, aber nicht umsonst. Und wir möchten alle verbleibenden Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einladen, uns 5 Sterne zu geben, wenn es mal wieder einen schlechten Flachwitz der Woche gibt. Bist du bereit für diesen alten Karlauer?
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ich habe Anglistik studiert. Ich wusste gar nicht, dass man Angeln studieren kann. Da. So.
Müssen 5 Sterne sein.
Jetzt.
Müssen.
Quartalszahlen. Was genau hat denn so die Börsen bewegt?
Ja, es gab doch einige. Also die Saison hat quasi richtig eröffnet, ja. Und es gibt eigentlich so einen richtigen Quartalszahlenregen. Und aktuell muss man sagen, so da die Highlights rauszufinden, ist gar nicht so einfach. Ich habe mal etwas genommen, was recht groß ist, was jeder so ein bisschen kennt. United Health Group, der größte US-Krankenversicherer, meldet wirklich insgesamt ganz gute Zahlen, muss man sagen. Vor allen Dingen, weil hier doch eine gewisse Spannung in der Luft lag. Zuletzt lief es bei den Krankenversicherern ja nicht so wahnsinnig gut, was unter anderem daran lag, dass natürlich auch eine gewisse hohe Kostenquote der medizinischen Kosten einfach mit zu Buche schlug bei vielen, und manche konnten das gut ab und manche eben nicht so. Umsatzseitig bleibt man knapp unter den 100 Milliarden, hat trotzdem ein Wachstum von 6,4%, was auf die Größe des Unternehmens natürlich üppig ist. Und beim Gewinn konnte man sogar ordentlich übertreffen, was eher überraschend ist, weil gerade die angesprochenen gestiegenen medizinischen Kosten ja eigentlich weiter belasten, und auch hier waren sie wieder höher als zuletzt. Trotzdem hat man offensichtlich die Betriebskosten unter Kontrolle, weshalb man eben einen höheren Gewinn hier ausweisen kann. Die Prognose wurde sogar leicht angehoben, auch das eher untypisch aktuell in diesem Sektor, spricht für die Stärke von United Health Group. Die Aktie danach einfach direkt in den Bullenmodus übergegangen, hat sogar ein neues Allzeithoch erreicht, also die Seitwärtsphase wurde nach oben hin verlassen. Sehr positiv, können wir uns also auch gleich nochmal anschauen. Und ja, nach dem Ausbruch auf dem Allzeithoch muss man aber trotzdem noch ein was sagen, was natürlich ein bisschen, naja, zumindest ein Dorn im Auge ist, sicherlich, man hat 1 Million versicherte Kunden verloren oder zumindest abgeben müssen, was auch teilweise an saisonale Trends mit anknüpft, also das sind die Ursachen auch, aber bei etwa 50 Millionen Versicherten ist das durchaus noch verkraftbar. Man muss sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen, 50 Millionen Kunden alleine in den USA, ich meine, klar, man ist fast nur in den USA tätig.
Also aber jeder 5. Amerikaner ist
schon viel,
ist versichert.
Ne? Also schon wirklich nicht nur, also nicht umsonst der Platzhirsch. Ne? Und die Aktie läuft und läuft und läuft weiter. Hier können wir es auch nochmal in den Chart anschauen. Die Aktie ist nach oben hin ausgebrochen und hat jetzt auch schon kürzlich den Rücksetzer erledigt, Richtung 563 Dollar, muss man sagen. Eigentlich eine gute Möglichkeit, nach diesem kurzen Rücksetzer, also nach dem Ausbruch des Allzeithochs, nach dem Rücksetzer, könnte man durchaus den Trend dann, der jetzt einfach bestätigt ist, der sich vorher fortsetzt, auch wieder einsteigen und tatsächlich hier einfach auch den Einstieg wagen. Der ist auch nicht so gewagt, muss man sagen. Spätestens so bei 550 Dollar sollte durchaus die Möglichkeit bestehen, hier eine Position zu setzen. Mhm. Vor allen Dingen, weil dieser Seitwärtstrend, zumindest Stand jetzt, nicht fortgesetzt wird, sondern eben jetzt der Aufwärtstrend eingenommen wird. Tolle Sache, tolle Zahlen. Du bist nicht mehr investiert, du warst mal kurzzeitig drin. Ja. Ne?
Und, ich bin aber auch nicht so, ich bin nicht so begeistert. Ich kann dir auch sagen, warum. Die schiere Größe. Also ich finde, ich glaube, man hat mit 50 Millionen Versicherten schon, man ist hier deutlicher Marktführer. Ich glaube, Wachstum hier wird schwierig. Und ich sehe hier eine Marktkapitalisierung von 527 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 400 oder 399 Milliarden für dieses Jahr, was Analysten schätzen. ich frage mich, selbst wenn der Aktienkurs, also wenn der Aktienkurs sich jetzt nochmal verdoppeln sollte, ja, dann sind wir hier bei über 1 Billion. Und ich glaube nicht, dass sie so schnell die Umsätze dementsprechend und die Gewinne, dass das ein, also so eine Rechtfertigung einfach hat. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Aktie nicht hier verdammt ist, vielleicht auch bald in eine lange Seitwärtsphase zu gehen.
Die hat sie ja quasi jetzt schon.
Genau, also die macht sie ja eigentlich schon seit 2022 und ich glaube, da rauszukommen.
Das ist jetzt gelungen.
Das wird schwierig. Also ich bin gespannt. Ich glaube, die Aktie, wenn sie jetzt weiterlaufen sollen würde oder wird, ist hier extrem überbewertet.
Okay. Das, ja, warum nicht?
Also für mir geht es einfach nur darum, wenn die jetzt schnelle 40% macht oder mal, das ist einfach, da haben wir eine Marktkapitalisierung, die nicht mehr zu einem Umsatz und einem Gewinn meines Erachtens nach passt. Aber ich kann mich natürlich auch irren und die Aktie zieht doppelt durch. Und aber bei 7% Umsatzwachstum, was prognostiziert ist, die Analysten sind auch immer break-even eigentlich mit dem Ganzen, was reported wird. Deswegen kann man da auch viel drauf geben. Ich weiß nicht, also glaubst du, die Aktie verdoppelt sich nochmal in 4-5 Jahren?
In 4-5 Jahren vielleicht nicht, aber es ist ja
also tendenziell
im Schnitt kann es ja auch länger dauern,
wenn die 10% macht. Müsste sie sich in 10 Jahren wieder verdoppeln, wenn das Umsatzwachstum mit den 7% so anhält.
Ja, der Unterschied, der macht sich deutlich, wenn man mal den Blick auf die anderen Krankenversicherer wirft. Mhm. Und die meisten davon haben echt zu kämpfen. Auch Elevance Healthcare, Health zum Beispiel. Ja. Die haben jetzt auch kürzlich die Quartalszahlen gemeldet. Die waren besser als erwartet, keine Frage. Aber sie haben Umsatzrückgänge. Und die wachsen quasi nicht. Und das ist ein riesen Qualitätsunterschied zu dem großen Platzhirsch. Und das muss man sagen, hier sind einfach viele Möglichkeiten, um mehr Gewinne zu holen, die Margen zu steigern. Und es wird nicht immer so bleiben, dass die medizinischen Kosten so hoch sind. Es sind halt immer noch Trends, die eben jetzt nach Corona einfach noch die aufgeschobenen Sachen im Prinzip umgesetzt werden. Und das könnte sich natürlich und auch mit steigender Effizienz in Sachen KI, was natürlich bei Krankenversicherern ein Riesenhebel sein wird, gerade auch im Kostenbereich, muss der Umsatz gar nicht so stark steigen, wenn am Ende die Gewinne dadurch überproportional dann auch gesteigert werden können. Und da liegt eher für mich die Fantasie. Und gerade zu Elevance Health oder auch Humana hat es deutlich gezeigt, die haben ganz, ganz andere Probleme als United Health. Und deswegen die Aktie in meinen Augen. Die Stabilität konnte man ja sehen, weil sie einfach während viele große Unternehmen korrigiert haben, dann ist der Kurs gefallen. Hier ist er in einer Seitwärtsphase 2-3 Jahre geblieben und jetzt eben ausgebrochen und die Qualität wird einfach, und das ist es eben, man zahlt mehr, eine höhere Bewertung für ein sehr, sehr qualitativ
hochwertiges Unternehmen. Ich frage mich, ob die Aktie den Markt schlagen wird.
Das könnte ja eine Spekulation sein.
Nein, nicht bis Jahresende.
Ja,
das bis Jahresende ist vielleicht Anfang des Jahres, nächstes Jahr.
Wir werden es beobachten. Ich bin investiert, ich kann es dir sagen.
Ja.
Ich bleibe auch drin, weil ich einfach überzeugt bin, hier mit dem Branchenprimus zu gehen. Zudem bin ich ja eh noch bei Molina auch mit investiert, aktuell einfach aufgrund der Turnaround-Story und vor allem auch
Dividendenwachstum, Oscar auch.
Also. Ja, genau. Und Oscar Health ist ja auch noch eine Möglichkeit, wo man dann auch noch profitieren kann. Und da habe ich quasi alle Segmente im Krankenversicherungsbereich in den USA erstmal abgedeckt. Ein weiteres Unternehmen, was Quartalszahlen gemeldet hat, da bist du investiert und ich auch, bei Johnson & Johnson. Und hier gab es eine Überraschung, was auch durchaus dem Gesamtmarkt gut tat. Und zwar wirklich sehenswerte Gewinne, auch umsatzseitig konnte man etwas überbieten. Lag vor allen Dingen aber am Bereich des Pharmageschäftes. Der Pharmabereich hat so richtig gut performt, währenddessen MedTech, also sprich die Medizintechnik hier, eher unter den Prognosen stand, was natürlich dann wiederum nicht so positiv ist. Aber an der Börse überwiegt aktuell das Pharmageschäft in dem Falle. Das hat Auftrieb gegeben, auch die Aktie konnte zulegen und sogar der ganze Sektor konnte hier ja aufgrund dieser Zahlen wirklich gut performen. Und ja, insgesamt solide, auch hier muss man sagen, die Aktie, wie gesagt, positiv reagiert und dann eben dementsprechend auch in dieser Seitwärtsphase, die dieses Unternehmen nun mal hat, sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, eigentlich sehr recht stabil und zuletzt eben auch wirklich gut erholt gezeigt. Und hier sind wir schon auf dem Weg Richtung Allzeithoch.
Ich bin hier richtig positiv. Ja. Für Johnson & Johnson die Bewertung KGV 15, 3% Dividendenrendite. Und es ist jetzt genau das so. Pharma fängt Medizintechnik auf. Ich sehe es ja auch selber bei mir in der Branche. Ich bin selber in der Medizintechnik. Wir haben die Zurückhaltung am Markt, aber irgendwann kannst du nicht mehr anders als investieren. Und ich finde Johnson & Johnson, ich glaube, bei solchen Dickschiffen liegt halt auch im Einkauf der Gewinn. Und meine Spekulation, diese Woche wird bis Jahresende wird Johnson & Johnson besser performen als United Health.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Das glaubst du auch?
Also besser performen,
mir schon den Punkt geben?
Nein. Also ich glaube, dass das passieren wird. Also bin ich bei dir, ich könnte mir das gut vorstellen, einfach weil Johnson & Johnson mehr aufzuholen hat.
Ja.
Bei United Health ist eben schon, ich sag mal, da war halt diese Schwäche, die Johnson & Johnson zeitweise hatte, nicht so drin. Na, sie hatten diese Schwäche de facto nicht.
Und den Markt auch noch schlagen. Komm, wie nennt man das?
Eine
Kombi-Wette.
Ja, sehr gut. Ja. Nur Mut, Philipp, nur Mut. Immer schön vor.
UNH und den MSCI World schlagen.
Genau.
Aber ich bin investiert und ich freue mich auch total. Ich war auch am Überlegen, mal nachzukaufen, weil ja auch auf unserer Watchlist die Aktie von Johnson & Johnson, wir haben eine Monster-Earnings hier, eine schöne Gewinnrendite, eine Free-Cashflow-Rendite. Also dieses Unternehmen hat keine Probleme. Und wenn man es schafft, diese Aktie günstig einzusammeln, glaube ich, kann man hier lange Spaß mit haben auch.
Ja, absolut. Und dann gab es natürlich noch, das hat eigentlich den ganzen Sektor richtig bewegt, und zwar war es der Mittwoch, als ASML morgens die Bücher öffnete und dann, zumindest, also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, es waren wirklich gute Zahlen. Es waren sehr, sehr gute Zahlen. Man hat im Prinzip, klar, ein Umsatzrückgang im Vergleich zum Jahresvergleich in diesem Quartal. Das ist das zweite Quartal, ist immer so ein bisschen das Schwächere bei ASML. Und dafür war es aber gut. Also man hat deutlich weniger Umsatz erwartet. Und die Nettobuchungen, die ja generell in dem Bericht des zweiten Quartals eigentlich relativ flach lagen, die waren so richtig überraschend stark. Also 5,6 Milliarden Euro sind die Buchungen, alleine 2,5 davon Milliarden an dieses neue System, also EUV, was im Prinzip die aktuell State-of-the-art Maschinen sind, um Chips, um Halbleiter herzustellen. Und das Einzige, was hier im Dorn im Auge war, war tatsächlich der Ausblick. Und ASML erwartet eben hier für das dritte Quartal, was aktuell läuft, einen Umsatz von 6,3 bis 7,3 Milliarden Euro. Erwartet waren hier eben 7,5 Milliarden, was eben zu einem Rücksetzer führte und gleichzeitig verstärkt wurde durch Aussagen von Donald Trump in Sachen Halbleiter und da natürlich gewisse, man muss ja schon sagen, Hürden, die eben dann auch mit reingestellt werden sollen, gerade auch bei den Chips. Und natürlich auch ein generelles Mal einfach mal ein Gewinnmitnahmen, die wir hier eingesetzt haben. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass der ganze Sektor unter Druck geraten ist. Und ich sage mal so, der ASML-Bericht war im Prinzip einer der Auslöser, aber alles andere ging dann noch stärker. ASML infolgedessen 10% im Minus oder teilweise sogar 12% und dann im Folgetag ja auch gleich nochmal 3% runter. Trotzdem, der Ausblick 24 bleibt bestehen. Das ist top. Das heißt, das dritte Quartal wurde aufgefangen durch das zweite. Der Ausblick Q3 eben, wie gesagt, schwächer. Wie im letzten Quartal bereits erwähnt, betrachte man das Jahr als Übergangsjahr, bevor die Investitionen bei den Kunden wieder anziehen werden. Und sie selber investieren eben auch sehr stark in ihre Produkte aktuell. KI wird nach wie vor ein Thema sein bei den ASML-Umsätzen und wird auch das Thema weiter anfeuern, weil der Wettkampf zwischen den besten KI-Chips wird natürlich weiter vorangehen. Und dementsprechend braucht man natürlich auch die Maschinen dazu, um diese zu entwickeln. Und da ist eben ASML da unumgänglich für genau diese Maschinen, die benötigt werden, auf dem State-of-the-Art-Level. Also Hut ab, gute Aktie, vielleicht eine gute Chance jetzt, denn 850 Euro, die eben jetzt den Abverkauf bedeutet haben. Und ich glaube, dass man hier vielleicht sogar eine gute Chance hat, da so langsam mal einen Fuß in die Tür zu bringen. Wir schauen nochmal den Chart an. Auch das natürlich hier über unsere Plattform, um das Ganze mal schön deutlich zu sehen. Hier riesiger Abverkauf von knapp 1.000 Euro ging es eben runter Richtung 850. Das ist relativ üppig, wenn man das bedenkt, so auf die Gesamtseite. Wenn man das Ganze ein bisschen länger aufmacht, sieht man aber, dass die Unterstützungen da sind. Bei 840 Euro hat die Unterstützung jetzt gehalten. Also man sollte das vielleicht ein bisschen abwarten. Solche Abverkäufe werden häufig nochmal mit weiteren Verkäufen begleitet. Aber dann hat man vielleicht eine gute Chance, da den Einstieg dann auch zu finden, wenn man interessiert ist, diese Aktie mal wieder ins Depot zu holen oder überhaupt ins Depot zu holen. Ich bin investiert, glaube, dass ASML sehr langfristig auch wirklich gut profitieren wird.
Ich finde es halt richtig krass, dass hier auch die Politik natürlich massivst Druck auch auf ASML macht, irgendwelche Maschinen nicht nach China zu liefern, etc. zu welchen Kunden. Man ist halt so ein bisschen der Spiel bei der Politik. Es wird interessant, wie das ganze Thema wird, wenn Trump es werden sollte, wie es mit Taiwan weitergeht, etc. Ja, also ich könnte auch jeden verstehen, der jetzt sagt hier, ich habe in 5 Jahren 300% gemacht und ich nehme hier vielleicht erstmal meinen Einsatz mal raus oder so und warte erstmal ab. Also die Aktie aktuell, da sieht man auch wieder, es ist schon ein bisschen zyklisch, ja, 44er KGV für dieses Jahr, nächstes Jahr gehen wir schon wieder runter auf 28, die Umsätze sollen dann um 32% nächstes Jahr wieder zulegen. Ich bin total gespannt, wie auch die Analysten jetzt das ganze Thema, sie scheinen hier auch ein bisschen der Aktie hinterherzulaufen, weil wir sehen es auch hier, sie sind nicht in der Lage, immer die Schätzungen auch von ASML zu treffen oder was sie wirklich geschafft haben. Da ist schon eine größere Gap quartalsweise gesehen und deswegen, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, einsteigen würde ich jetzt hier aktuell tatsächlich nicht.
Aber das ist ja genau das, was ist ja erklärbar, ne? Wir haben ja hier mit Riesenbuchungen zu tun. Also sprich, dass mal eins vielleicht ein paar Wochen zu spät kommt, was dann nicht mehr ins Quartal zählt, das ist ja hier ganz, also eigentlich relativ üblich in den Quartalsberichten. Das hört man ja relativ oft, ne? Also welche Umsätze, die eben eher schon eingekommen sind, manche auch später, je nachdem, wie sie liefern konnten. Das ist ja jetzt nichts, was, ich sag mal, so kleine Ware ist, wie jetzt ein Procter & Gamble Produkte hier in dem Markt gibt. Und das ist einfach der große Unterschied, was man nicht natürlich betrachten sollte. Und hier hat man halt auch mal, ich sag mal, im Vergleich zu dem 2023er, ja, einfach einen kleinen Rückgang. Nachdem, muss man auch sagen, der Umsatz um 8 Milliarden gestiegen ist, kann er jetzt auch mal 3 Runden zurückgehen und ist immer noch ordentlich im Wachstum. Das sind natürlich auch mal ein bisschen Sondereffekte. Und da muss man ja sagen, ist ja eigentlich, also das generelle Umfeld nicht wirklich freundlich für Investitionen. Mhm. Und dafür ist das ja immer noch eine sehr gute Leistung. Und ja, wenn man interessiert ist an dieser Aktie und generell überzeugt ist, ist, glaube ich, dieser Rücksetzer eine ganz gute Chance. Ja, ansonsten viele, viele Quartalszahlen, die natürlich auch spannend sind im Finanzsektor und Co., aber jetzt nichts unbedingt, was man herausheben sollte oder könnte. Natürlich auch ein paar negative, muss man auch sagen. Gerade Einzelhandel hat ganz schön zu kämpfen. Das merkt man eben doch stark, dass der US-Bürger da anfängt, ziemlich auf die Bremse zu treten, was natürlich dann wiederum befeuert, dass die Zinsen gesenkt werden. Und das werden wir dann im September sehr wahrscheinlich
beobachten können. Wer hat das gesagt mit September?
September sind die absolut, also die bei Markus Koch ist es tendenziell auch immer wieder erwähnt worden im Podcast, aber eben auch generell, wenn man das so in den Medien verfolgt, ist das so die 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass in den September da die Zinsen gesenkt werden, einfach weil die Wirtschaft es jetzt braucht. Also weil man sieht einfach deutlich, dass gerade der Einzelhandel, das Einzige, was läuft, ist ja noch Tech im Prinzip, aber das auch nur, weil es nötig ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und der Konsument tritt halt enorm auf die Bremse.
Es wird super spannend. Also ich glaube, wir sind in einer super heißen Phase. Da würde ich gleich mal ein Thema vorziehen, nämlich Börsenindikatoren. Und Warren Buffett hat jetzt gesagt, also es gibt einen Buffett-Indikator. Hast du von dem schon mal gehört?
Ja, aber irgendwie was gehört schon, ja.
Und er nimmt den Börsenwert aller US-Aktien zusammen und vergleicht es mit dem gesamten BIP, also mit dem Bruttoinlandsprodukt. Und aktuell ist dieser Wert jetzt bei 200% angekommen. Und daraufhin hat Warren Buffett gesagt, alles über 200% ist ein Spiel mit dem Feuer. Nur um das mal einzuordnen, wo lag dieser Indikator? 2000? 162%, 2008 bei 120, 2020 bei 155, und Buffett sagt, alles unter 80%, das ist stark unterbewertet, also das ist wirklich, da sagen alle, jetzt habe ich genug davon, also wenn man da schafft, Aktien zu kaufen, aber er sagt auch, und das ist die normale Volatilität, geht es von 80% bis 150%, ja, also da sieht man auch mal, dass wenn es mal 20-30% Rücksetzer gibt im Markt, dass Buffett sagt, halten wir aus. Ich will's nur mal, also ich bin im Moment nicht so euphorisch, was das ganze Thema. Ich könnte mir schon einen ordentlichen Rücksetzer auch vorstellen. Ich habe das so ein bisschen im Bauchgefühl. Ich weiß gar nicht warum. Ist jetzt nicht so, dass ich verkaufen will. Also ich habe auch keine Ambition, irgendwie groß eine komplette Position irgendwo aufzulösen, auch nicht irgendwo Gewinne mitzunehmen. Es ist nur so ein bisschen, ich habe das Gefühl, da ist was in der Luft. Aber ich kann es nicht einordnen. Ich will jetzt auch nicht hier ein Crash-Prophet sein oder irgendwas. Aber wenn solche Indikatoren, das zeigt schon, dass wir eine Überhitzung haben. Wir sehen, also kann sein, ja, auch das Schiller-KGV für die westliche Welt ist ja auch so ein ähnliches, zeigt auch auf eine wirklich starke Überbewertung hin. Ich bin gespannt. Der Konsument ist zurückhaltend. Vielleicht ist die Zinssenkung, ob das diesen großen Effekt haben wird, wie stark wird sie sein, wie viele wird es geben. Und es ist auch das erste Mal, dass ich auch so investitionsmäßig eher zurückhaltend bin. Also ich merke selber an der Börse, mein Depot hat jetzt 40 Werte, ich bin super entspannt, ich bespare weiter meinen ETF, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, weißt du, früher hatte ich immer dieses Kaufen, 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 habe ich im Moment nicht. Ich bin eher zurückhaltend. Ich weiß nicht, aber wäre mal interessant, auch wie unsere Community das sieht, weil viele gehen ja von euch mit uns schon seit 5 Jahren diesen Weg. Wie seht ihr aktuell, schreibt uns das einfach mal, die ganze Börsenbewertung, die Märkte, weil machen wir uns mal nichts vor, wie du schon sagst, Tech läuft. Der Rest ist eher so ein bisschen zurückhaltend.
Läuft fast gar nicht.
Also wenn man sich, das hat, glaube ich, Barron's mal gemacht, wenn man das mal rausrechnet in den Tech-Sektor, dann sind wir eigentlich...
Dann wären die Indizes auch nicht da, wo sie stehen.
Dann wären die Indizes nicht da, wo sie stehen. Und
Also deswegen, das ist ja eben das Verwaschene, weil wir haben gerade, also das gefühlt ist es so, es läuft richtig stark an den Börsen, ja, weil die Indizes so weit oben stehen, aber die sind halt getragen von den großen Werten, ja, Amazon und Co., auch natürlich eine Nvidia mittlerweile, die einen enormsten Einfluss hat, was man ja auch immer sieht, wenn die, ja, mal im Minus ist, dann auch gleich der Indiz weg. Genau, und deswegen würde ich hier gar nicht so schwarz malen. Also sicherlich für die großen, also nicht mal auch für Amazon, sondern eher für was wirklich diese KI-Geschichten, da kann natürlich immer ein Rücksetzer drin sein. Klar, ja, die Bewertungen sind enorm, haben wir jetzt auch gesehen, Nvidia ist ja auch gut runtergekommen, also gut runter, ist ein Stück weit runtergekommen.
Aber könntest du dir vorstellen, jetzt nehmen wir mal an, es gibt diese, so eine Art Domino-Effekt, dass man KI-Rücksetzer, also die Tech-Aktien machen mal einen 20-30%igen Rücksetzer, dass dann viele Anleger auch aus den anderen Werten rausgehen?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wäre, dann dreht's rein. Das haben wir diese Woche auch gesehen. Die, ja, Woche haben es ganz deutlich. Die Techs sind runter. Der Dow ist hochgegangen, ne? Alles, was gut gelaufen ist in den letzten Monaten, ist echt ordentlich korrigiert. Und das ist auch gesund korrigiert, muss man sagen. So 10-15%. Wir sehen es bei Nvidia, wir sehen es bei Supermicrocomputer, bei vielen anderen, die auch gut gelaufen sind, auch aus anderen Sektoren mittlerweile auch. Und gleichzeitig ist Pharma enorm angesprungen. Auch Haustitel, REITs sind mega angelaufen, weil einfach hier das eine Rotation stattfindet in diese aktuellen günstigen Bewertungen. Und das sehen wir. Und ich glaube, das wird sich einfach fortführen, aber nicht, also nicht auf Kosten der Techies, sondern die werden zurücksetzen, bis dann die ersten wieder mehr kaufen als verkaufen, weil einfach jetzt auch kein fundamentaler Grund dahinter ist, dass die Techies jetzt stark einstürzen. Also wenn es eine höhere Volatilität ist aufgrund gewisser Unsicherheiten, wir haben die Wahlen, die US-Wahlen, die werden natürlich Unsicherheit mitbringen, das davon gehe ich aus. Deswegen Korrekturen immer drin, keine Frage, aber nicht so groß, dass ich jetzt sagen würde, hätte ich jetzt große Sorge. Vielleicht sollte man die Chancen nutzen, vielleicht auch hier noch eben das Thema REIT wirklich anzugehen, noch läuft Pharma, gibt es auch viele Chancen, aber kommen wir eh nochmal drauf. Also
aber ich finde, beim Stockpicking sollte man jetzt sehr selektiv vorgehen.
Man muss
selektiv und vielleicht vorgehen. Auch das Antizyklische. Ja, kaufen, wenn die Kanonen donnern in einem Sektor.
Oder wo sie gerade unten sind.
Wo sie gerade unten sind, da überlegen, hier vielleicht Chancen. Ja.
Genau. Absolut, sehe ich auch so. Es gibt einen großen Deal und vielleicht auch den größten Deal, den Alphabet jeweils gemacht hat in seiner historischen Geschichte. Und nach der Absage der HubSpot-Übernahme, die ja dann doch nicht jetzt, also nicht konkret wurde oder vielleicht auch nicht verhandelt wurde und nicht mehr so gut, wird nun Wiz übernommen, wenn alles gut geht. Wiz ist ein Cybersecurity-Startup und die Google-Mutter würde hier 23 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Das ist deutlich. Die Verhandlungen sollen laut Wall Street Journal laufen. Und Wiz wurde erst 2020 in Israel gegründet. 4 Jahre jung und hat eine Bewertung von Google jetzt bekommen von 23 Milliarden Dollar. Hut ab für diese kurze Entwicklung in 4 Jahren, ey.
Wahnsinn.
Naja, Hauptsitz ist mittlerweile in New York. Wie soll es auch anders sein? Und spannend ist, dass das Cybersecurity-Startup eben auch Cloud-Sicherheitsdienste mit Echtzeit-Bedrohungserkennung und Reaktionen auf Basis künstlicher Intelligenz anbietet. Das ist so ein bisschen so wie bei CrowdStrike, würde ich behaupten. Auch da eher wahrscheinlich ergänzend. Und ich glaube, dass da auch viele, ich sag mal, auch ähnliche Geschäftsmodelle haben, auch teilweise natürlich auch ein bisschen auch, ich sag mal, im Wettbewerb direkt, aber auch mal indirekt stellen sollten oder könnten. Ne? Anfang 24 hat Wiz schon 1 Milliarde Dollar eingenommen. Die Bewertung war da, 12 Milliarden Dollar. Jetzt gibt man also fast das Doppelte aus aufgrund dieser Bewertung. Und das IPO lag auch schon kurz bevor. Also man hatte schon überlegt, jetzt mit Wiz an die Börse zu gehen. Und das könnte vielleicht ein kluger Schachzug, wenn auch teuer auf den ersten Blick sein von Alphabet, dass man eben hier vor dem IPO wieder kauft. Das hat man ja auch schon bei anderen Unternehmen gesehen, dass man da schnell mal zuschlägt und dann im Nachgang war es dann vielleicht ein Riesenvorteil. 2023 erzielte Wiz einen wiederkehrenden Umsatz von 350 Millionen Dollar. Das heißt, hier passiert auch schon was und das ist auch gut wachsend oder steigend. Die Übernahme könnte hier das Cloud-Computing-Geschäft ankurbeln und aktuell liegt man ja so mit der Cloud ja auch ein bisschen hinter Amazons Web Services, ne, also AWS und auch hinter Azure von Microsoft. Und das wäre natürlich auf einen Schlag ein Wettbewerbsvorteil, den Alphabet hier in der Cloud mitbringt, weil das eben integriert ist. Auch wenn man schon mit anderen noch zusammenarbeitet, das bleibt ja auch dabei. Aber hier hat man es eben gleich integriert und das kann natürlich einen gewissen Vorteil bringen. Und jetzt hat man natürlich hier auch die Spekulation, dass Microsoft, Amazon und Oracle mit ihren Clouds auch nachziehen werden. Das heißt, der Sektor könnte natürlich jetzt für Übernahmen sehr spannend werden. 2022 hat der Alphabet ja auch schon Mandiant übernommen, ist ja auch ein Cybersecurity-Unternehmen gewesen, nur deutlich kleiner und eher ergänzend wahrscheinlich. Ja. Und nun kommt da eben Bewegung rein. Ich könnte mir gut vorstellen, du hast ja nochmal gesagt, CrowdStrike könnte von Alphabet übernommen werden. Das denke ich, das ist jetzt vom Tisch. Also das war keine konkrete, das war deine Spekulation. Ich glaub,
hatte ich es drin?
Weiß ich nicht, ob das eine Spekulation direkt war, aber du hast das mal erwähnt, dass du es gut vorstellen könntest und warum auch nicht. Ja. Und offensichtlich hat sie auch recht. dass es gut reinpasst. Nur haben sie sich halt für einen anderen entschieden als für CrowdStrike. Ne? CrowdStrike ist wahrscheinlich auch deutlich teurer geworden.
Und das ist, da muss ich kurz einhaken. Ich habe die Woche nämlich dann gelesen, dass ein Analyst geschrieben hat, wenn diese Übernahme durchgeht, ist das richtig gut für eine Fortinet, für eine CrowdStrike, weil die Bewertung von Witz wirklich ein Witz ist.
Also, ja, na klar.
Also brutal teuer würde man sich das Unternehmen einverleiben.
Ja.
Und die Bewertung von CrowdStrike im Vergleich dazu wäre günstig. Ja, und das könnte bedeuten, dass dann die Aktie wieder anspringt.
Ja,
das wäre natürlich sein. Die hat schon 122% in einem Jahr gemacht. Aber auch Palo Alto Networks etc., die könnten richtig profitieren davon, wenn es heißt, dass ein Unternehmen, das die Kohle hat, in der Lage ist, so ein KUV oder so einen Aufschlag zu bezahlen. Das könnte passieren, dass CrowdStrike dann nochmal einen Auftrieb sogar bekommen sollte.
Ja.
Generell, wie du schon sagst, aktuell CrowdStrike 86 Milliarden Dollar wert, da müsstest du ja locker 100 Milliarden auf den Tisch legen.
Das wird nicht mal reichen bei dem Wachstum, ja. Das denke ich nämlich auch. Und am Ende des Tages ist das ja, ich meine, es sieht die Übernahme teuer aus, aber ich finde, die ist sogar günstig, wenn man bedenkt, welchen Vorteil man über die Cloud-Umsätze ziehen kann. Und die sind ja hochprofitabel. Und ich glaube, da wird es wenige Jahre dauern, bis sich die 24 oder 23 Milliarden Dollar dann auch schnell amortisiert haben. Glaube ich, ist eine kluge Geschichte von Alphabet, werden sie gut durchdacht haben. Und ich glaube, der ganze Sektor Cybersecurity ist noch wirklich
Kinderschuh. Was sagst du denn zum Chart von Alphabet aktuell?
Guter Punkt, Alphabet ist natürlich immer
spannend. 27% und year to date. Und ich habe ja auch meine erste Dividende jetzt erhalten.
Okay, ja, stimmt, ich auch. Die kam jetzt auch erst rein. Und Alphabet ist ja jetzt auch ein bisschen in der Korrekturphase, so von den Allzeithochs zumindest. Ne? Aber auch alles im gesunden Stil, also der Aufwärtstrend ist völlig intakt. Hier muss man sich keine Riesensorgen machen. Ja. Natürlich gibt es immer mal Rücksetzer in dem Aufwärtstrend und das ist einer davon. Die Unterstützung aktuell bei 162 Dollar oder 63 fast wurde oder hat gehalten. Scheinbar hält sie ja auch weiterhin und das ist durchaus normal innerhalb eines Aufwärtstrends.
Kommen wir bei den heißen Temperaturen, lieber Marcel. Ach nee, ich habe noch eine schöne Übersicht gefunden zu den Übernahmen, Alphabet getätigt hat in den letzten Jahren. Und wo ist es? Genau, also mit die, also richtig große, ja. Das ging los mit DJ.com, habe ich noch nie gehört. Picasa habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das war 2023. Android hat man natürlich 24 genommen. YouTube 2005. DoubleClick, das ganze Thema Advertising. Quick Office habe ich auch noch nie von gehört, aber da ist wahrscheinlich auch das ganze Thema Sheets etc. draus entstanden.
Ja, Weile her, ne?
Teils. Motorola 2011.
Ja.
Und Wazee, die App, die Navigations-App, kennst du die? Mhm. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? Dass die ganz viele im Ausland nutzen, nur wir in Deutschland nicht. Coole App, könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und Nest 2010, 2011, auch mit Smart Mein Vater hatte Rauchmelder von Nest. Und wird interessant. Was ich immer super spannend finde, ist, man sieht eigentlich an dem auch so Android, YouTube, wo Google ja auch wirklich Geld mit verdient, das sind alles Sachen, die sie zukaufen und eigentlich gar nicht selber entwickeln. Und sie scheinen ja auch smarte Zukäufe gemacht zu haben, auch schon in den letzten Jahren. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Aktie nochmal von Witz nicht nur ein Witz ist, sondern auch noch lustig wird für uns Anlegerinnen und Anleger.
Ja, ich glaube, dieser Hebel ist viel größer, wird einiges von den anderen Übernahmen einfach in den Schatten stellen. Also klar, YouTube ist eins der wirklich großen Beispiele, wie es gut laufen kann. Und ich glaube, Wiz wird einfach diese Cloud-Computing-Geschichte plötzlich auf ein anderes Niveau heben. Und nichts ist wichtiger als die Sicherheit der Daten für die Kunden am Ende des Tages. Und deswegen der Run auf Alphabet Cloud wird sicherlich etwas größer sein, als das zuletzt der Fall war.
Ich war total überrascht, Marcel, als ich am Freitag gelesen habe, dass Unilever will jede dritte Stelle streichen in seinen Büros. Das finde ich brutal viel. Das sind insgesamt 3200 Stellen. Und ich frage mich immer, wenn man sagt, wir können 3200 Stellen kürzen, warum zum Geier hatte man 3200, also ein Drittel? Das ist ja Wahnsinn. Das ist, weil wenn du dir das leisten kannst, dann muss man leider sagen, dann wird es wirklich Zeit. Weil dann hat man auch hier den Aktionären, ist man das einfach auch schuldig. Und der neue Geschäftsführer, Heinz Schumacher, stellte laut der Finanzagentur Bloomberg einen Plan vor, um das Wachstum und die Gewinne von Unilever zu steigern und das Erbe von übermäßiger Expansion, verpassten Chancen und fehlgeschlagenen Fusionen und Übernahmen zu beseitigen. Und ich habe das Gefühl, der Herr Schumacher ist ja auch gekommen, als die ganzen aktivistischen Investoren eingestiegen sind. Der macht hier richtig Dampf, der räumt hier auf. Und ich glaube, wir sehen das auch hier am Kurs. gefühlt, wir sind aktuell auf einem 52-Wochen-Hoch und wir sind auch nicht mehr weit weg von den Allzeithochs der letzten 10 Jahre. Und ich glaube, er wird es schaffen. Ich glaube auch, und weißt du, was man auch viel, guckst du im Moment viel Fernsehen? Man sieht super viel Werbung von Magnum, Ben & Jerry's. Sie wollen das ja auch ausgliedern. Und da habe ich gestern noch zu meiner Frau gesagt, die machen das jetzt, um hier den Umsatz hochzupusten. Natürlich, damit das schöner aussieht. Wir haben wieder Wachstum beim Umsatz. Also lasst euch davon nicht blenden, solltet ihr Interesse haben, diese Aktie zu kaufen. Hier wird gerade viel Financial Engineering meines Erachtens nach getätigt. Nichtsdestotrotz, ich finde die Unilever-Aktie spannend. Weil ich glaube, wenn er es schafft, könnten hier neue Wachstumsimpulse kommen. Aber Achtung, diese Aktie hat jetzt schon ein KGV von 20. Und ob sie in der Lage ist, selbst wenn das Wachstum jetzt wieder anspringen sollte auf 5, 6, 7%, ja, das ist schon mal erstmal Wunschdenken, dann könnte es trotzdem lange dauern, dass der Kurs jetzt hier den Markt deutlich outperformt. Das ist ganz, ganz wichtig. Man hat den Vorteil der steuerfreien Dividende. Sie sitzen in Großbritannien, 3%. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die gekürzt werden. Die Produkte, dass man so aussortiert, ich glaube, Ähnliches hat ja auch eine Procter & Gamble durch. Aber ich glaube, wenn man jetzt in einen investieren wollen würde, dann wäre eine Unilever eine gute Chance, weil sie auch, du hast es selber gesagt, die Einzelhandelsumsätze sind nicht gut. Das heißt auch, dass die Quartalszahlen wahrscheinlich von Unilever, Nestlé und Co. nicht besonders hervorragend werden. Aber Herr Schumacher macht was. Und das finde ich gut. Also hätte auch mein Top der Woche werden können. Deswegen, ja, finde ich ganz gut. Tut mir natürlich leid für die 3200 Angestellten. Nichtsdestotrotz, ich könnte mir vorstellen, wäre auch eine schöne Spekulation, dass Unilever Ende des Jahres ein neues Allzeithoch gebildet hat und dort auch in der Range wahrscheinlich verweilen wird.
Ja, genau. Es wäre jetzt auch nicht so ambitioniert. Ich meine, für die Aktie schon an sich, aber es ist zumindest nicht mehr weit. Es ist greifbar. Und dass die Aktie jetzt zulegen konnte, sind natürlich erstmal gute Zeichen. Ne? Sie waren auch relativ tief. Ja, mir fehlt ein bisschen die Fantasie tatsächlich immer noch. Mhm. Also klar, mit Optimierung und Co., aber ich sehe tatsächlich da hier wenig. Ja, ich glaube nicht, dass die Aktie langfristig den Markt schlagen wird, sondern eher mit dem Markt laufen, vielleicht auch ein Ticken unter dem Markt, unter dem, weil hier eben nichts treibt.
Ja, man hätte schon früher einsteigen müssen. Also ja, hätte man hier unter $50, wäre man hier eingestiegen, wäre es natürlich nochmal super spannend gewesen.
Ja, aber selbst auf 10 Jahre oder auch wenn man die 5 Jahre aufsetzt, die ein Jahr, also irgendwie so richtig. Ja. Es ist halt eine Absicherung nach unten, das muss man halt sehen. Ne? Also es ist einfach ein anderes Case, wenn man diese Aktie kauft, weiß man, dass man jetzt hier keinen nächsten Tenbäcker raussucht, sondern eben eine Aktie, die das Vermögen sichert, ne? Im Hinblick von Inflation, aber eben auch mit rückgängigen Kursen, falls welche erwartet werden, dann ist das eher eine sichere Geschichte und das ist ja das, was die Aktie darstellt und dazu eben die Dividende. Und wenn jetzt auch mal ein bisschen was operativ wieder passiert, ist das ja nur positiv.
Kommen wir zu unserem nächsten Werbepartner und damit sind wir dann auch schon durch und das sind nämlich heute die Rockets Investment. Hier sind wir auch schon lange mit dabei und man kann hier in nachhaltige Unternehmen investieren, in grüne Technologien, man kann in den Mittelstand investieren und wir nutzen es natürlich wie immer für den Home-Bereich, also unsere Home Rocket. Und aktuell gibt es eine neue Finanzierung, nämlich in der Brunnenstraße 60a von Graz, Marcel. Und hier gibt es Early Bird Zinsen 11,75% bei einer Laufzeit von 2 Jahren und 6 Monaten. Wir ökologische Bauweise, man kann sich das alles wirklich schön nachschauen oder anschauen, würde ich mal sagen. Deswegen mein Vorschlag, wir packen sämtliche Infos einfach mal zu der Rockets, dass ihr euch das mal anschauen könnt, in die Shownotes.
Wir selber sind ja auch in einige Projekte investiert und kriegen da auch regelmäßig unsere Zinszahlungen, aber eben auch dann die investierte Summe zurück.
Genau.
Das Dashboard selber dafür ist, finde ich, ein super Überblick, einfach zu sehen, okay, wie laufen die Investments. Auch hier ist natürlich immer gefragt eine Diversifikation, also nicht auf ein einziges Projekt setzen.
Definitiv.
Und da kann man auch durchaus morgen schön streuen.
Kriegen wir schon die nächste Zinszahlung. Also wenn ihr das hört, kriegen wir nämlich von der Dr. Heckmann Straße in Wien die dritte Zinszahlung schon. Und aktuell haben wir ja 162 Euro auch im als Zinsen bekommen. Es gibt noch den Organic Garden mit 9,5% Zinsen. Also schaut es euch einfach mal an. Und Marcel, du hast noch spannende Börsengänge. Achso, Werbung Ende.
Ja, genau.
Und du hast noch einen spannenden Börsengang oder spannende Börsengänge mit dabei, oder?
Ja, genau. Also einer ist auf jeden Fall sehr spannend. Der wird, könnte dich auch ein bisschen interessieren. Oh. Also OneStream heißt das Unternehmen, was jetzt demnächst an die Börse drängen soll. Und es ist ein Finanzsoftwareunternehmen, was jetzt erstmal natürlich wenig greifbar ist. Aber die Software von OneStream wird genutzt von den CFOs und CEOs dieser Welt für also sämtliche Erstellung von Jahresabschlüssen, aber auch alles andere, was zu dem Thema dazugehört, was natürlich das Ganze nur erleichtert und natürlich dann auch wichtig ist für die Kommunikation an die Märkte, natürlich auch an die Anleger oder auch an die Eigentümer. Und aktuell Anteilseigner ist unter anderem KKR, also mehrheitlicher Anteilseigner aktuell, und die Aktien sollen zwischen 17 und 19 Dollar zum IPO kosten. US ist das Kürzel und
wann ist das IPO geplant?
Das soll jetzt die nächsten Tage kommen. Termin direkt wurde so noch nicht kommuniziert, aber das geht manchmal auch sehr schnell, wenn es dann einfach schon eingereicht ist und dann alles soweit passt, sind die auch relativ schnell mal mit ihrem Börsengang. Kann man sich also mal anschauen. Und was ich sehr spannend finde, sind die Kunden. Hier zählt das Unternehmen schon 1423 Unternehmen, auch vor allen Dingen große Unternehmen. Und die Kundenbindungsrate liegt bei 98%. Das finde ich schon ziemlich deutlich. Also auch da ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell offensichtlich. Und zum 31. März hat OneStream 480 Millionen Dollar Umsatz gemacht, also wiederkehrenden Umsatz, also auch einfach das, was immer wieder und wieder kommt durch Abos. Und wer einmal die Mehrwerte erkannt hat, wird wahrscheinlich auch da bleiben. Auch wenn man schwere oder eigentlich namhafte Wettbewerber hat mit IBM, Workday und Oracle. Aber das ist eben auch nicht das Hauptgeschäft von IBM, Workday und Oracle, sondern es sind halt so nebenbei Geschichten, die da mit drin sind. Und bei OneStream muss man sagen, läuft's halt, sind sehr gute Zahlen, offensichtlich auch gutes Wachstum. Kann man sich mal anschauen, wenn man sagt, hier neue, tendenziell neue Unternehmen, die auch mal langfristig gut laufen, und dass das natürlich hochmarschige Geschichten sind auf Dauer, ist natürlich auch klar.
KKA ist natürlich auch ein Wachstumsmonster, so gefühlt, ja. Das, was die Analysten sehen, auch für die nächsten Jahre an Wachstum, auch Dividendenwachstum. Die Aktie ist mega stark gelaufen. Schauen wir es uns mal kurz an. 87% in den letzten 12 Monaten, tendiert am Allzeithoch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die wissen schon, das sind gute Dealmaker. Ja. Die haben schon Ahnung. Und wäre das eine Investition für dich?
Also OneStream eher tatsächlich als KKR.
Ja.
Einfach, weil ich da fokussierter investiert bin, weiß, was ich habe. Mhm. OneStream würde ich mir natürlich trotzdem anschauen. Also wenn jetzt der Börsengang erfolgt ist, kann man sich erst mal ein paar Monate anschauen. Da kann auch schnell mal ein kleiner Hype entstehen und dann wieder starke Abverkäufe. Wir sehen das oft nach IPOs. Da würde ich, glaube ich, nicht FOMO bekommen. Da kann man auch manchmal einfach ein bisschen warten und dann vielleicht bei einer guten Gelegenheit, bei guten Quartalszahlen, wenn man auch sieht, dass diese Unternehmen weiterhin wächst, kann man auch immer mal noch zuschlagen. Und so, dann gibt es noch einen Megadeal im Bereich der Satelliten, was du uns hier noch vorhalten wolltest erst.
Anlehnt an letzte Woche, wo ich ja darüber gesprochen habe, dass Apple auch das ganze Thema Satelliten jetzt fokussiert, scheint es in Europa einen Megadeal zu geben. Airbus und Thales sprechen über eine angebliche Fusion ihrer Satellitensparten und sie werden auf einen Schlag auch ein ziemlich großer Marktführer von über 15%, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich weiß nicht, warum alle so gefühlt aktuell so, man hört immer mal Satellit hier, OHB aus Bremen soll da auch von KKR, glaube ich, übernommen werden. Und ja, irgendwie das Thema Satelliten, SpaceX oder Starlink von Elon, auch alles mit dabei. Das scheint was Interessantes zu werden. Und ich frage mich, ob es hier nicht irgendwo sinnig ist, mal eine kleine Position aufzubauen in dem Bereich. Schreibt mir super oder uns super gern mal, seid ihr in dem Bereich investiert und wo würdet ihr investieren? Weil ich hab noch nicht so den Zugang, was der Unterschied ist der Einzelnen. Aber ich habe das Gefühl, hier findet gerade eine Konsolidierung statt in dieser Branche.
Ja, ich glaube, viele würden bei SpaceX investieren, wenn es ginge. Aber geht halt nicht. Sind nicht an der Börse, sind halt privat.
Schauen wir uns an, hast du noch was?
Kannst direkt mit dem Wikifolio weitermachen.
Genau, also wir wollen jetzt wöchentlich einfach mal schauen, wie haben sich denn die heutigen Themen, ob die sich irgendwo auf unseren Fonds, weil wir ja auch hier unser Geld selber managen, wie sich das so auswirken könnte, Marcel. Hast du etwas, also ich finde ja das ganze Thema mit ASML, Halbleiter, wir haben ja als größte Position Nvidia dabei, sind 942% im Plus, haben wir noch ASML natürlich auch.
Genau.
Hier sind wir 42,8% im Plus. Da bist du aber weiterhin der Meinung, dass die beiden den Markt deutlich outperformen werden, weiterhin?
Ja, das Thema ist halt also relativ leicht zu erklären. Wie gesagt, ASML wird davon profitieren, dass das Wettrüsten losgeht bei den KI-Chips. Umso effizienter, desto besser müssen die Chips gebaut werden, umso mehr werden gebaut. Das ganze KI-Thema wird auch die Maschinen weiter anfeuern. Vor allem, wenn jetzt die Zinsen senken in den USA, gibt es auch wieder mehr Investitionen. Man möchte unabhängiger werden von der dominanten TSMC-Chip-Produktion in Taiwan, damit man eben da nicht Intel das große Problem haben.
Auch auf Trumps
richtig, und da wird man natürlich auch in den USA weiter investieren müssen. Und da muss so eine Maschine da rein, weil ASML kann, auf die Maschinen von ASML kann man nicht verzichten, wenn man Halbleiter, also gute Halbleiter bauen möchte. Und das Thema wird für ASML, also nur weil das Q3 jetzt nicht so wahnsinnig gut wird, wie es vielleicht erwartet war, dann würde ich sagen, die mittelfristige Prognose ist intakt, die Gesamtjahresprognose ist intakt. Also es gibt keinen Grund zu verkaufen bei ASML, vor allem jetzt nicht nach dem Rücksetzer. Und bei Nvidia gleiche in grün.
Was mir so ein bisschen in den Fingern juckt, wäre, du weißt, im Einkauf liegt der Gewinn, Johnson & Johnson für unseren Fonds. Die Frage ist, wir sind fast pari jetzt mit Air Products. Nur noch 1% im Minus, ob wir diese Position vielleicht nicht auflösen. Und sagen, wir schichten Air Products in eine Johnson & Johnson um, vielleicht sogar auch eine L'Oreal. Aber L'Oreal eher nicht. Aber wie siehst du es mit Johnson & Johnson für unseren Fonds?
Wäre gut, glaube ich. Johnson & Johnson sollte hier in den Fonds mit reinkommen. Ich sag mal, wie wir das bestimmen in unserem Wikifolio.
Na gut, können wir ja auch mal was wegnehmen.
Genau, da können wir ja durchaus auch die Air Products Position dann, ich sag mal,
schließen.
Mhm. Und gegebenenfalls hier und da noch einen kleinen Gewinn mitnehmen.
Vielleicht aber auch eine LVMH. Ja, wir sprechen ja gleich nochmal auch über Luxus.
Das stimmt.
Ob das nicht Sinn macht jetzt, es geht ja auch darum zu sagen,
wir wollen ja eine Überperformance.
Wer schlägt jetzt, und wir wollen ja hier nicht einfach 5 Jahre warten, bis es hier wieder anspringt, ja. Ganz das machen wir schon mit den eigenen Depots. Wir stellen euch mal den Link zu unserem Fonds, ihr könnt natürlich auch sehr gerne dort selber investieren, in die Shownotes, und du hast jetzt dabei einen Ten-Bagger der Woche.
Richtig, und da habe ich heute mitgebracht, wir haben sie schon mal erwähnt, American Healthcare REIT ist ja ein Unternehmen, was noch nicht so lange an der Börse ist.
Stimmt.
Aber sie sind noch recht jung, klein und sie haben einen riesen Investment Case vor sich. Ich meine, es ist eine REIT, die wird nicht innerhalb von wenigen Jahren jetzt mehr ein Ten-Bagger sein. Ne? Da bin ich ganz stark überzeugt. Aber es geht auf langfristige Sicht, wenn man wirklich vorhat, Altersvorsorge zu betreiben, ist, glaube ich, American Healthcare REIT eine Möglichkeit, das Thema demografischer Wandel, ne? Wir werden älter, die Leute werden definitiv irgendwo in irgendwelche Unterkünfte müssen, um dort gepflegt, vielleicht auch natürlich einfach ein ordentliches, schönes Abendleben oder wie sagt man, Lebensabend, ne?
Genau. Ableben.
Ableben. Ach, das war gemein. Nein, also man soll natürlich ein schönes Leben haben, und ich glaube, da könnte American Healthcare REIT weiterhin schön profitieren. Ich finde auch die Wertung nicht allzu üppig. Die Aktie nach dem IPO ja schon auf Allzeithoch, weil ja jetzt eben auch die Zinsen sinken werden. Ich glaube, da lässt sich auch bald wieder ein bisschen mehr investieren. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man die so im Depot hat und die nie beachtet, über die Jahrzehnte hinweg, wird das mal irgendwann eine richtig große Überraschung.
Ich gucke mir das hier gerade auch sogar an. Oder was heißt sogar? Ich gucke es mir gerade auf der Webseite an, und sie sind sogar auch in Belgien? Nee, in England sind sie mit dabei.
Ja.
In Großbritannien. Das sah gerade hier so aus, als wären sie in Belgien und in Frankreich auch mit dabei. Einfach auch, das wird eine Dividendenwachstumsaktie, glaube ich. Die Aktie, was soll man sagen? 12er KGV für nächstes Jahr. 2 Milliarden Umsatz.
Bei also 1, FFO 1, muss man natürlich hier gucken, ne, was dann eine REIT ist.
Oder, aber die Market Cap wird 2 Milliarden.
Überschaubar.
Und auch der FFO einfach, also was ja dem KGV entspricht, liegt einfach mal bei 13. Wie du schon sagst. Die könnte man ganz entspannt wahrscheinlich mitnehmen. Ich
könnte sagen, ein relativ sicherer Ten-Bagger auf viele, viele Jahre, wenn die nicht so allzu falsch machen. Ne? Das muss man sagen. Ja. Eine Frage diese Woche gab es natürlich auch, und zwar, was wir von Daikin halten. Daikin ist ja ein Unternehmen, was so ein bisschen breit aufgestellt ist, gerade auch in dem Bereich der Wärmepumpen, Klimaanlagen und so weiter und so fort. Man sieht es sehr häufig, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Philipp, dein Bereich, ich würde dich direkt.
Ich habe mich auch schon mit Daikin beschäftigt, weil ich hätte hier super gerne eine Klimaanlage, Marcel. Die kommt bestimmt nächstes Jahr.
Ehrlich?
Ja.
17 Grad.
Fest eingebaute 17 Grad, auch im Winter.
Auch im Winter.
Und Daikin, was soll man sagen? Die Aktie liegt tot am Loch, kann man das so sagen? Daikin, wo stehen wir heute? In einem Jahr minus 28,22% und in 5 Jahren 16,37%. Also, das heißt erstmal, lieber Hörer, du hast jetzt gar keinen Stress, hier einzusteigen und zu sagen, oh Gott, morgen hat sie sich verdoppelt. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Wenn man mal drüber nachdenkt, man hat jetzt ein Haus oder man plant ein Haus, so, dann gehe ich zu meinem Generalunternehmer oder zu dem Baumenschen, die das bauen, der Architekt, die planen das, die planen da eine Luftwärmepumpe oder eine Luft und was auch immer oder eine Wärmepumpe oder eine Klimaanlage. Ja, ich sage, ich will das mit reinhaben. Welcher normale Mensch, der jetzt sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sagt zu seinem Architekten, es muss unbedingt Daikin werden? Wer?
Was also anderes kommen wir nicht ins Haus.
Ja, genau. Also von ans Haus, ins Haus. Jetzt mal ganz ehrlich, was glaubst du, von 10 Leuten sagt maximal einer? Ja, oder von 100 überhaupt. Leuten vielleicht 5? Ich würde sagen 5. Ich kann das ja mal aus meinem Hausbau oder aus unserem Hausbau erzählen, ja. Da hieß es im Hausbauvertrag, das und das wird die Wärmepumpe. Am Ende wurde es dann doch nicht die Polenbüchse, wie mein Arbeitskollege sagte. Du musstest die mal hören. Ja. Ja, also da denkst du, Flugzeug hebt dir ab.
Okay.
Und dann wurde es auf einmal Weiland. Ich weiß, die sieht besser aus, kannst du dir mal angucken. Aber weißt du, was ich meine? Also ja. Keiner beschäftigt sich mit diesem ganzen Thema. Und ich glaube, wenn man Gebäude, Klimatechnik ist super wichtig, dann sollte man auf die Großen gehen. Zum Beispiel eine Honeywell oder auch eine Trane Technologies. Mega gut gelaufen. Die haben aber Erfahrung auf große Gebäude. Und da, glaube ich, da sind dann wieder Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen, was können die einzelnen Firmen. Aber der private Häuslebauer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, weltweit, den juckt's nicht. Ob es eine Daikin, eine Weiland von Global Carrier ist, da gibt's so viel Dimplex, Wolf und wie sie alle heißen. Das interessiert einen Fuchs. Ich weiß jetzt nicht, wie Füchse interessiert sind an Wärmepumpen, ja, aber
weiß man nicht, ne?
Ich glaube, der Punkt ist klar, oder?
Ja,
der Burggraben ist faktisch nicht da, weil der Heizungsinstallateur, der zu dir kommt, um das Ding anzudübeln, da kann es dir passieren, das ist bei uns so passiert, da ist dann irgendwie der Installateur, der es eigentlich machen sollte, der hat es irgendwie nicht geschafft über den Jahreswechsel, also von der Firma her, nicht er. Und deswegen kam ein anderer, der hat dann gesagt, ich kann das nicht einbauen, deswegen baue ich jetzt das andere Produkt ein. Und was soll ich dann sagen?
Ja.
Ja?
Ja, also
gehst du mit?
Ich gehe total
Aktie mit, ja. Ich glaube nicht, dass sie in den nächsten Jahren den Markt schlagen wird. Spannendes Thema, aber dann doch lieber da, wo Leute entscheiden, die sich wirklich damit auskennen.
Ja, beziehungsweise wo man auch einen wahren Wettbewerbsvorteil erkennen kann oder wo man auch das vielleicht vom Markt erkennt. Also nicht nur, weil ich jetzt denke, dass es vielleicht einen Wettbewerbsvorteil hat, ja, weil ich das selber sehe, sondern etwas, was sich einfach de facto auch in den Zahlen bemerkbar macht, dass man sieht, die Wärmepumpe X wird öfter genommen als die Y.
Ja.
Und das kann man halt einfach weder bei dem einen noch dem anderen sagen, außer vielleicht regional oder durch Vorlieben von irgendwelchen Handwerkern.
Ja,
ne? Aber weltweit, man muss es ja weltweit und groß denken. Und da denke ich, ist egal, ob jetzt beste Raumluftqualität, was auf der Website von Daikin natürlich da ist, auch heizen, vernetzen, das kann irgendwie jeder und versucht jeder. Und ich glaube, da fehlt mir einfach der Wettbewerbsvorteil. Und da würde ich tatsächlich, wenn sowas, wie du schon sagst, wichtiges Thema, dann tatsächlich eine Train, die sich einfach dadurch, dass die andere Gebäudetypen und nicht den Endkunden am Ende beliefern.
Und das
beliefern.
Zeigt sich ja auch im Kurs, ja?
Ja, absolut.
Train 64%, sie machen einfach nur größere Wärmepumpen.
Ganz andere Bewertungskennzahlen, also ganz anderer Markt. Und so kann man besser profitieren als von irgendwelchen, ich sag mal, wo man halt den Vorteil nicht erkennt. Und Train ist ja auch schön zurückgekommen. Vielleicht kann man hier die Chance sogar nutzen, um mal reinzusteigen. Die haben jetzt, ich meine, wenn die schön zurückgekommen sind, dann sind das am Ende keine 10% oder gerade so 10%. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man sagt so, boah, jetzt hier, lass mich einen Ofen hochlocken, weil Schnäppchenalarm. Aber langfristig sind es halt die Aufwärtstrends, die eben genau diese Performance bieten, wie es eben bei Train Technologies ist. Mhm. Im Vergleich zu Daikin sieht man eben, dass es eben nicht so läuft. Und deswegen, ich würde auch diese Aktie einfach nicht anfassen. Ich würde sie nicht anfassen. Aber jeder, wie er will, ne? Ist ja klar.
Logisch. Also wir würden nicht investieren. Beachtet unseren Disclaimer, macht auf keinen Fall nach. Wahrscheinlich verdoppelt sich die Aktie morgen, übermorgen dann, und dann sagen alle.
Aber weißt du, was der Unterschied ist? Ich würde mich für jeden freuen.
Ja, das auf jeden Fall. Und man sagt ja immer, kaufen, wenn die Kanonen donnern.
Ja.
Und ich finde es ganz interessant, unabhängig davon, wir sprechen ja gleich nochmal über das Luxus-Segment im
Allgemein.
Flop. Mhm. Und mein Top ist Essilor Luxottica, und sie machen ja auch doch Premium-Produkte, wenn jetzt nicht High-End-Luxus, aber sie sind ja auch ein Zusammenschluss aus dem Französischen und dem Italienischen Und sie sind ja der Marktführer weltweit, wenn es um Brillen, Linsen geht etc. Und jetzt will man weiter expandieren, nämlich in einen anderen Bereich, Streetwear. Kennst du das Label Supreme? Ich kenne das durch meinen Bruder, das ist so ein super angesagtes Ding.
So hip.
Ja genau, man will jetzt 1,5 Milliarden Euro in Bar, dafür bleibt mir gleich die Spucke weg hier, 1,5 Milliarden Euro in Bar dafür ausgeben. Und ja, es scheint so, dass auch hier wieder Absatzkonsument hält sich zurück. Und ich finde es ein smarter Move. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass eine Augenfirma, die auch noch Sonnenbrillen macht, jetzt auf einmal sagt, wir machen noch Streetwear. Aber es ist schon ein sehr exklusives Produkt. Ich war mal in Tokio in so einem Supreme-Laden, weil mein Bruder da unbedingt rein wollte.
Und?
Ja, naja, das ist... Also das ist wie, als wenn wir jetzt ein T-Shirt machen lassen, irgendwo in Bangladesch und schreiben da Aktien drauf.
Das sollte man mal machen.
Und sollten dann, ja, ich habe einen super spannenden Podcast gehört, wenn man des Englischen mächtig ist. Invest like the best aus den USA. Und da haben sie mal über das ganze Thema Luxus gesprochen, Marcel. Um jetzt vielleicht auch nochmal gleich den Bogen zu deinem Flop zu schlagen. Und da war der Hermes-CEO. Und der sagte, dass... Verrückte eigentlich an ihren Produkten ist, je besser es läuft, desto schneller nehmen sie es aus dem Sortiment. Ja, also um immer diese Nachfrage künstlich zu befeuern und ja, und sie merken auch, Hermes merkt, je teurer ein Produkt, desto höher die Nachfrage. Eigentlich geil. Ne? Ja. Mhm. Und das ist jetzt auch meine Überleitung zu dir. Zu deinem, möchtest du jetzt mit deinem Flop weitermachen? Dass wir so das eine Segment damit
was,
machen?
Genau, also was man ja bei Essilor vielleicht sagen kann, ist, dass sie ja im Vergleich zum restlichen Sektor ganz gut gelaufen sind und nach wie vor gut stehen. Und auch Hermes ist ein Beispiel für, dass im Luxussegment auch gewisse Outperformance erzielt wird, was man von nicht allen aktuell sagen kann. Also Hermes, muss man sagen, ist zwar auch ein Stück runtergekommen, aber immer noch im Rahmen eines langfristig guten Aufwärtstrends. Ne? Und da kommen wir im Prinzip zu meinem Flop.
Ja.
Weil das Luxussegment einfach diese Woche richtig federn lassen musste. Erst Burberry mit einer Gewinnwarnung und einem neuen CEO. Dann Swatch mit 70% weniger Gewinn. Das ist schon ziemlich heftig. Und hier sagt man eben auch, dass man weltweit eine schwache Nachfrage hat. Also fast ein paar wenige Länder gibt es, aber...
Ich muss kurz einhaken. Ja. Ich war am BER. Und weißt du, es gab doch früher diesen Hype um diese Swatch.
Ja.
Und dann stand sie da und ich dachte mir, ach naja, komm, kaufst dir jetzt mal eine, die du unbedingt haben wolltest, als dieser Hype war. Habe ich ja keine bekommen.
Ja.
Und dann gehe ich da hin und sage, habt ihr eine da? Dann sagt er, ja, wir haben alle da. Und dann hat er gesagt, wollen Sie eine kaufen? Und dann war ich da, oh Gott, jetzt kann ich sie endlich kaufen.
Hast du gesagt, nee, komm.
Jetzt nee, hab sie nicht.
Ja,
ich war schon an der Kasse und dann habe ich gesagt, eigentlich nicht.
Steht mir gar nicht.
Bin wieder gegangen.
Ja.
Aber ich glaube,
so geht's vielen. Höchststrafe für jeden Mitarbeiter.
Ja, ich glaube, so geht's vielen.
Ja. Kann sein. Sorry, weiter. Ja, 70% weniger Gewinn ist halt einfach selbstredend, vor allem wenn es auch weltweit gerade so passiert. Richemont selber hat jetzt auch nicht wirklich für eine bessere Stimmung sorgen können. Auch da waren die Zahlen eher so durchwachsen. Und dann kam eben noch Hugo Boss um die Ecke mit einem Wachstum von 1 bis 4%, die nun erwartet sind, statt 3 bis 6%. Und
ja,
auch hier höhere Marketingaktivitäten, dadurch eben höhere Kosten, auch höhere stationäre Kosten, die natürlich auch Werbekosten in dem Falle, wo man sagt, man muss jetzt hier einfach irgendwo auch die Rabatte geben, die man sonst hätte nicht geben müssen. Und gerade bei Luxusmarken ja eigentlich nicht gern
machen
gesehen.
Wir uns mal nichts vor. 1 bis 4%. Also wenn ein Unternehmen in diesen Segmenten es nicht schafft, höher als die Inflation zu wachsen, sind das einfach nur Preiserhöhungen, die man da ein bisschen weitergibt an den Konsumenten.
Ja, beziehungsweise hier natürlich jetzt schon fast nicht mehr. Ne? Also auch hier muss man sagen, und alle gleich anhalten, makroökonomische und geopolitische Herausforderungen führen zur verhaltenen Nachfrage. Und vor allen Dingen China ist hier ein großes Problem. In China läuft es nicht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für Taiwan, weil die innenpolitisch natürlich in China ein großes Problem haben, weil dort dieses Aufstiegsversprechen aktuell nicht funktioniert. So wie man es eben auch oft hört, mittlerweile von Experten aus diesem Segment. China hat gerade wirklich einfach ein Problem, dass sie nicht mehr wachsen. Die haben dahingehend eher Probleme, da auch die Jobs zu behalten. Ganz im Gegenteil, verlieren auch viele ihren Job aktuell. Und das ist eben nicht so leicht. Und da leidet jetzt auch der gesamte Sektor darunter, dass eben China schwächelt und kränkelt. Und LVMH ist im Sinkflug Richtung 650 Euro. Kering trifft wahrscheinlich...
Da muss man aber schon direkt nachschießen.
Es sieht verlockend aus. Die Frage ist, wie lange leidet China? Kering selber trifft auf die 300 Euro mittlerweile, ist also auch schon stark runtergekommen. Swatch ist auf einem sehr, sehr krassen Tief, muss man sagen. Richemont fällt weiter. Hermes ist zumindest in einer gesunden Korrektur, wie schon gesagt. Und wenn das jetzt so weitergeht in China, wird es auch weiterhin belasten und dann auch die Kurse natürlich belasten. Trotzdem vielleicht die Chance hier, auf langfristig, mittelfristig, gerade Zinsen sinken wieder, so langsam kommt vielleicht wieder der Motor in Gang. Gut, ich würde vielleicht Trump noch ein bisschen abwarten, weil da wird China immer noch das Dorn im, oder der Dorn im Auge sein. Mhm. Wie wird sich das natürlich auch auf die chinesische Wirtschaft auswirken? Da kann man durchaus auch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen, aber sehr langfristig gedacht sind das natürlich vielleicht gute Chancen. Also unter anderem eher bei LVMH, würde ich jetzt sagen, als jetzt vielleicht bei anderen.
Also wenn, würde ich bei LVMH,
ja, wenn dann da, würde ich, wäre jetzt auch meine persönliche Vorliebe. Aber ich bin bei keinem investiert. Luxus spiele ich tatsächlich nur mit Apple im Moment und ja, insofern.
Kommen wir zu deinem abwarten. Top der Woche?
Ja, mein Top der Woche ist tatsächlich der Pharmasektor.
Oho.
Weil der ist aktuell noch günstig in meinen Augen. Also nicht nur Johnson & Johnson, die haben schon drüber gesprochen, sondern eben auch eine Pfizer, die jetzt angesprochen ist. Roche läuft seit Wochen sehr, sehr gut, aber ist noch weit weg von dem, wo sie mal hingehört hatten. Amgen, Eli Lilly und Novo Nordisk überzeugen natürlich weiterhin. Auch da gibt es aktuell sogar Rücksetzer, weil sie sehr gut gelaufen sind. Die sind im Rahmen dieser Gewinn mit Namen durchaus auch am Federn aktuell, aber vielleicht auch wieder eine Chance langfristig. Auch Bristol-Myers Squibb, die ja auch wirklich sehr gut gerade stehen und relativ günstig stehen, wo man einfach gute Chancen sehen kann. Ich würde den Pharmasektor mal hervorheben, dass man die Chancen hier nutzt, gegebenenfalls einfach mal ein paar Positionen zu eröffnen. Ich glaube, dass man hier innerhalb der nächsten 2-3 Jahre schon sehr schnell auch gute Ergebnisse sehen kann.
Kommen wir zu meinem Flop. Ich mach's kurz. Mr. Spex. Die Aktie ist ja bald ein Penny-Stock und man wollte ja damals Vielmann angreifen etc. Jetzt ist auch noch der Gründer Dirk Graber hat das Unternehmen verlassen. Es schien damals auf der Hauptversammlung, dass er aktivistische Investoren auch abblocken konnte. Ja. Aber Pustekuchen. 24% sämtlicher Aktien sind in Händen von aktivistischen Investoren. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch, es gibt ja deutsche Meme-Aktien, dass irgendwelche Leute, die jetzt anfangen zu hypen, die Aktie steht bei 2,80 Euro, 52 Wochen tief, war bei 2,60 Euro und ich glaube nicht, dass diese Aktie noch über 2 Euro bis Ende des Jahres steht. Da sehe ich nicht mehr viel. Wir haben noch eine Market Cap von 98 Millionen Euro. Macht Verluste. Ja, die Expansion hat man auch so ein bisschen, stockt alles. Nee,
verständlich. Würde ich dann auch die Finger von lassen.
Thema?
Kommen wir zum Depot-Roast.
Ja.
Kurz zu der Person, die mit M anfängt. Ja, also du hast zwar heute schon mal den Namen gesagt, aber sollte eigentlich einen anderen Namen, aber ich glaube, das wird uns nicht ganz so sehr übel nehmen.
Maurice ohne E.
Maurice. Nicht schlecht. Ja, genau. Also ist in etwa in unserem Alter, ne? Also sprich Anfang 30 und arbeitet da im Prinzip in der Industrie, die recht robust ist, um da jetzt nicht zu viel zu nennen. Es geht ja vor allen Dingen erstmal ums Depot bei ihm, ganz klar. Und er hat natürlich schon gewisse Einblicke durch seinen Beruf, die natürlich auch bestimmte Bereiche auch tangieren, wo er natürlich dann auch hier und da investieren möchte. Und er weiß auch, dass er da sehr gut investiert. Er beschäftigt sich schon eine Weile mit den Börsen, so etwa 4 Jahre ist er mit dabei. Die Wirecard-Zeit hat er auch so ein bisschen mitgenommen und auch hier und da mal ein bisschen verzockt. Das kann eigentlich fast jeder, der länger dabei ist, auch mal einfach was falsch gemacht hat. Ne? Das ist im Prinzip so, dass dann auch dementsprechend auch ein paar Verluste erzielt wurden aufgrund dessen. Aber rückblickend war das was Gutes. Man hat Lehren draus gezogen und insofern ist eben jetzt stumpfes Buy and Hold angesagt mit Qualitätsaktien, gerne eben mit auch Dividende, also ähnlich würde ich sagen, wie du das machst, lieber Philipp. Ausgeprägt Wachstum oder nicht, es kommt nur darauf an, immer was auch da noch die Aktien so mit sich bringen. Und er hat auch an sich eine Frage, dass es ein paar kränkelte Kandidaten gibt, wo er einfach unschlüssig ist, was er damit macht. Ne? So eine Embracer zum Beispiel, die man vielleicht schon mal vorwegnehmen kann, wo er sehr viel zu früh eingestiegen ist. Und da wäre es eben mal spannend, was wir so mitmachen würden daraus. Und dann hat er im Prinzip ein paar Positionen schon mal verkauft mittlerweile, wo er sieht, dass er eben nicht mehr so Wachstum generieren konnte. Ja. Die Dividende war gut, zum Beispiel bei Vodafone, ne? Die hat er im Prinzip ausgehauen, einfach weil da auch die Performance natürlich nicht stimmte und die Dividende auch nicht alleine der Grund sein sollte, eine Position zu halten. ETF ist ihm zu langweilig, kann ich gut nachvollziehen, muss jeder für sich selber einschätzen, ist ja auch immer eine Frage, wie weit man sich damit beschäftigen möchte mit dem Thema Börse, ne? Wenn man da einfach nur kaufen, liegen lassen und Sparplan laufen lassen möchte, das ist natürlich eine ganz andere Entscheidung. Aber für ihn ist es mittlerweile ein riesiges Hobby. Er hat sehr viel Spaß dran. Also ich glaube, das ist in etwa so, wie wir das mittlerweile verfolgen. Ja. Wir haben aus diesem Thema natürlich auch einen gewissen Spaß und eine gewisse Freude natürlich auch an dem gesamten Marktgeschehen. Und sein Ziel wäre natürlich die finanzielle Freiheit. Wie soll es auch anders sein? Und der Traum wie von ist natürlich klassisch, mit den Dividenden irgendwann mal leben zu können, ohne jetzt Gewinne realisieren zu müssen. 5.000 Euro wären schon cool, so nachsteuern.
Ja.
Also später mal, ne? Das heißt, in etwa bräuchte er einen Depotwert, der in Richtung 3 Millionen geht. Aber man soll ja hoch und groß träumen und das macht er ja richtig. Und warum auch nicht, wenn man einfach die Möglichkeit hat, in jungen Jahren zu investieren. Also
aktuell hat er investiert knapp 140.000 Euro. Und ich würde sagen, wir gehen mal so die Top 10, 15 durch. Das ist ja auch das, wo er das Depot so richtig treibt.
Genau.
Und möchtest du anfangen mit der ersten Aktie?
Ja, Alphabet habe ich hier ganz oben mit dabei. Ich glaube, wir haben halt auch schon über Alphabet gesprochen. Da macht man nichts falsch. Bleibt dabei. Alles gut.
And hold. Also wir gehen ja jetzt immer davon aus, wenn es unser Depot wäre, ob wir es drin behalten würden oder nicht. Ich mache mal weiter mit der nächsten Aktie. Embracer Group, Gewichtung 5,84% Gaming.
Boah, schon hart, ne?
Tschüss mit Ös. Also ich kenne mich in dem Sektor nicht aus. Es geht ja darum, wenn es jetzt mein Depot wäre und ich hätte im Vollsuff diese Aktie leider gekauft.
Das haben viele gemacht, auch ohne Vollsuff.
Ja, nee, sorry. Also ich kenne die Spiele nicht, ich kenne die Kunden nicht. Nee. Also ich bin da einfach raus bei diesem ganzen Gaming-Sektor.
Ja, beziehungsweise bist du drin mit Microsoft.
Ach ja, mit Microsoft, ja.
Ja, das ist ein großer Sektoranteil.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich kenne ja auch Warcraft. Ich habe ja selber jahrelang Warcraft gespielt.
Ja.
Und dann,
wenn das so
ist. Ich finde auch den Kinofilm World of Warcraft mega. War wirklich gut.
Okay.
Aber deswegen, ja. Embracer ist nicht Warcraft. Gibt es bekannte Spiele von Embracer?
Ich bin da auch nicht so drin, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn er sie gekauft hat, hat er bestimmt einen Grund gehabt dafür. Er hat ja gesagt, er hat zu früh gekauft, aber der Abwärtstrend war halt lange Zeit intakt und hat ja auch ganz schön richtig wehgetan. Und jetzt muss man ja sagen, aktuell bildet ja diese Aktie einfach einen Boden zwischen 1,50 und, also umgerechnet in Euro, ne, ist ja eigentlich ein schwedisches Unternehmen, zwischen 2,50 und 1,50 geht es eben hin und her. Theoretisch ist mal noch spannend, ob man die 2 Euro, naja, fast 55, 2,60 Euro überbietet und dann den Ausbruch plötzlich schafft, vielleicht diesen Abwärtstrend mal beendet, dann ist zumindest die Chance groß, dass man hier mal, ja, dass er aus den knapp 40% Kursverlust auch raus, wieder rauskommt. Das ist ja dann auch schnell gemacht, wenn der Trend bricht. Nur, ob er bricht und wann er bricht, ist natürlich die andere Frage. Und ich glaube, das Größte an Kursverlusten hat er mittlerweile überstanden. Also ich bin bei dir, ich würde die Aktie generell nicht mehr, also nicht kaufen. Ich würde sie auf dem Niveau vielleicht aber doch ein bisschen behalten, weil die Chance eher größer ist, dass die gerade wieder dreht. Die Frage ist natürlich, wie lange das dauert, aber aktuell sieht es eigentlich gar nicht so dramatisch aus. Also abwarten, vielleicht scheinen die Zinssenkungen auch da wieder ein bisschen mehr. Die Leute wieder wissen, hier kann man wieder Geld ein bisschen mehr fürs Spiel und so. Also ist die Frage, überzeugt bin ich von dem Unternehmen auch nicht, aber vielleicht ist gerade gar nicht so ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Ein Unternehmen, was sehr gut läuft aktuell, ist British American Tobacco.
Endlich. Und wir haben nächste Woche Quartalszahlen. Es wird auch nochmal spannend, ob das dann wieder so einen Auftrieb gibt oder wieder so ein...
Ja, also auch eine Altria übrigens. Ne? Sehr gut gelaufen, Hut ab. Die Defensivwerte kommen hier gut in Fahrt und die Dividendenrendite ist auf dem Niveau natürlich auch super. Und ich glaube, da kann man auch durchaus halten. Diese Aktie kann auch noch gut größer werden, also gerade BAT, und sie haben auch einige in der Zulassung bei der FDA aktuell in den USA. Auch da gibt es noch einige Views-Produkte, die dann gerade in der Prüfung sind, würde ich auch so behalten, auch in der Größe der 5,5% Depotgröße kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen.
Weiter geht es mit Meta, mega eingestiegen, 144% im Plus, Buy and Hold, Dividende mitnehmen, Dividendenwachstumswert, sind wir uns einig, oder?
Absolut. McDonald's gleiche.
Hier würde ich sogar meinen Embracer raus und lieber bei McDonald's rein.
Okay, ja, kann man durchaus so machen, vielleicht nicht komplett, ne, weil es ja dann doch eine zu große Position oder vielleicht relativ große.
Nein, da gibt jetzt auch wieder irgendwelche Sachen zu gewinnen.
Ja, stimmt, ja. Ich war ja auch schon wieder. Naja, also kann man auf jeden Fall, McDonald's kann man immer aufstocken, sagen wir mal so, ne, egal mit welchem Geld und von was man da verkauft, aber ist auf jeden Fall immer eine Depotposition wert. Ja. Unilever ist mit dabei.
Du würdest sie verkaufen?
Nein, ich...
Ja, aber wir nehmen ja an, es ist dein Depot, nicht das Depot eines anderen. Okay, also würdest du jetzt, du hast im Volltrunk 18% gemacht.
Geile Geschichte.
Würdest du die 951 Euro mitnehmen und direkt wieder saufen gehen?
Genau, ich würde direkt die Malle buchen. Nein, ich würde verkaufen tatsächlich, weil das nicht mein Unternehmen wäre. Ja. Ich hätte da keine Berührungspunkte mit, also klar,
ich coole würde Produkte. Halten. Ich glaube, er hat hier einen guten Einstieg erwischt.
Genau, das wäre das, was ich eben eingangs eigentlich sagen wollte. Aber wenn es mein Depot wäre, würde ich es verkaufen.
Ja.
Aber wenn es jetzt so in der Situation, dass Depot übertragen würde, bekommen, würde ich den Aufwärtstrend erstmal so mitnehmen, wie er gerade ist.
Aber du hättest schon irgendwann ein Ausstiegsszenario
im Kopf. Ich habe aber auch gar keine Konsumgüterwerte im Depot, außer Procter & Gamble für meinen Sohn. Aber ansonsten, ja, okay, aber das habe ich auch eher zeitweise. Das ist auch kein Buy and Hold Forever, ne? Das ist im Prinzip eher so ein Turnaround-Ding. Stanley Black & Decker. Stanley, knapp vorbei. Nee, genau. Also hier haben wir natürlich auch mit Geräten zu tun. Wer, ich sag mal hier, wie heißt diese Parkside, ne, was Lidl ganz schön drückt. Also Parkside gehört auch dazu. Also wenn Ehrlich? Man da die ganzen Werbung immer sieht bei Lidl.
DeWalt.
Da haben wir ganz schön zu tun. Ist natürlich eine gute Dividendenrendite auf dem Niveau, wie
er eigentlich ist. Ist, glaube ich, auch ein Dividendenaristokrat.
Ne? Ist es. Und wir haben ja auch dann ordentlich, ja, auf dem Niveau natürlich auch eine absolut gute Dividendenrendite.
Ja.
Ich hatte sie mal kurzzeitig, die Frage ist natürlich, wie lange dieser Turnaround andauert.
Aber ich glaube, wenn die Zinsen jetzt gesenkt werden, dann werden die Leute auch wieder mehr zu Hause machen. Und dann brauchen sie natürlich auch wieder die neuesten Tools.
Ja, aber die Frage ist, warum eigentlich Stanley Black & Decker oder die Marken von Stanley Black & Decker?
Ich glaube, das gibt ist keine
da große... Ist mein, da fehlt mir wieder der USP, wo ich sage...
Der Burggraben, weil der, wir...
Genau.
Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass wir uns nicht auskennen in dem Bereich. Wir haben keine Ahnung, welche anderen Bosch. Hersteller...
Warum nicht Bosch? Oder,
weil du Bosch nicht kaufen kannst an der Börse.
Oder wie heißen die anderen? Naja, egal. Also gibt es ja viele verschiedene und...
Aber Achtung, ganz, ganz wichtig, Marcel. Und das ist für mich eine Red Flag, warum ich... hier sogar über den Verkauf nachdenken würde, wenn sie sich erholt hat. Payout Ratio 133%. Das gefällt mir ja mal gar nicht.
Auch historisch. Schauen wir mal länger drauf, weil wir hatten, also das Stanley Black & Decker ist ja deswegen so günstig, weil die Aktie, oder zusammengefallen, weil die einfach Probleme hatten mit Wachstum und Co. Die waren schlecht positioniert. Was ja genau das meine mit Burggraben. Warum sollten die Kunden zu den Produkten von dem Unternehmen greifen? Die hatten, vorher lief es sehr, sehr gut und auch lange gut. Und dann kamen eben mal ein paar, zwei schlechte Jahre
bis 2021. rein.
Weshalb die Payout Ratio natürlich dadurch und die Höhe gezogen wurde, weil einfach der Gewinn so extrem runtergekommen ist. Wenn die wieder auf alte Größen zurückkommen würden, wovon man ja das nur ausgehen kann, wenn man überzeugt ist von dem Unternehmen, dann ist ja die Frage, wird die Payout Ratio ja wieder sinken? Das ist ja ganz klar. Man wird die Dividende deswegen jetzt nicht senken, aber es waren halt schlechte Jahre, vielleicht auch eine gute Chance für ihn jetzt eben einzusteigen. Die Frage ist, warum sollten
sie besser laufen? Die Aktie ist ganz wichtig, sie ist nicht günstig bewertet. Also KGV dieses Jahr von 22, nächstes Jahr 17.
Ja.
13,
Was aber wieder daran liegt, dass die Zahlen aktuell einfach ziemlich down sind. Ne? Wenn man die Kennzahlen mal auflegen würden auf die Niveaus von vorher oder von vor 2-3 Jahren, dann wäre das ja, also wenn die Frage ist, kommen sie wieder aus diesem Tal hervor? Können sie ihre Marken wieder so positionieren, wie sie es mal gemacht haben im Jahr 21, 22, 23, wenn man so möchte?
Aber das ist doch ein Verdrängungswettbewerb.
Das ist es ja. Das meine ich ja. Weshalb ich nicht weiß, warum ich, also ich und wüsste nicht, warum die Leute auf Stanley Black & Decker Produkte gehen und nicht auf Bosch oder auf wie die anderen alle heißen, weil ich hier den Mehrwert nicht erkenne. Das ist ähnlich wie bei der Wärmepumpe.
Und ob in 10 Jahren die Leute mehr Stanley Black & Decker sagen,
also, raus. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Gesamtmarkt wächst. Dass man sagt, man hat mehr Werkzeuge, ja, nicht stark, aber wird vielleicht ein bisschen mehr, weil mehr Eigenheimbesitzer auf weltweit und keine Ahnung, ne? Unsinniges Zeug wird teilweise gekauft, ne? Mal vielleicht irgendein Gerät, was vielleicht auch nie angefasst wird, außer einmal und dann im Garten verrostet. Kann ja alles sein.
Ja.
Bin ich auch zu wenig Handwerker, muss ich einfach sagen. Aber die Frage ist halt, kommen Sie wieder auf diesen Wachstumskurs, den Sie ja in 19, 20, 21 hatten? Denn das ist aktuell eben nicht der Fall. Nee. Und deswegen sieht die Aktie ja recht günstig, also nicht günstig aus, sondern eben im Kurs günstig aus.
Aber ich glaube, die Aktie fundamental liegt weiterhin tot am Loch. Ich glaube, da gibt es so anders bessere Chancen.
Es gibt bessere Chancen, ja. Da bin ich ganz bei dir. UPS sehe ich zuzüglich, würde ich raushauen.
Ja.
Also wäre für mich
nichts. Also wenn man das Thema spielen will, ja, also persönlich, ich wüsste nicht, wenn ich sie jetzt drin hätte, ob ich sie, sind die auch ein Dividendenaristokrat, wie sind die denn gelaufen? Da muss ich jetzt mal.
Ja, UPS ist halt,
Es ist halt zyklisch, wie du schon sagst.
Genau, 4,4, Geschäftsmodell.
4,42% Dividendenrendite, 81% Payout Ratio, seit 14 Jahren wird auch erhöht, man zahlt es quartalsweise, also man wird so ein bisschen fürs Warten belohnt. Ja, die Aktie hat aber auch in 10 Jahren nur 42% gemacht, nicht den Markt geschlagen, ist in der Nähe vom 52-Wochen-Tief.
Genau.
Mhm. Hier ist wahrscheinlich auch vieles eingepreist, aber warum nicht, also 4,5% Dividendenrendite mitnehmen?
Genau, zu UPS würde ich vielleicht noch anbringen, dass die Aktie natürlich davon profitieren wird, wenn die Wirtschaft wieder besser läuft.
Ja.
Aktuell ist es ein niedriges Niveau, zum Verkaufen finde ich zu spät, könnte man deutlich eher machen sollen oder wenn man jetzt das gekauft hat, ist die Chance des Turnarounds da, dann ist es aber eher ein Trade auf vielleicht, ich sag mal, in den nächsten 2 Jahre. Dann könnten sie outperformen in den 2 Jahren und danach würde ich sie wieder in Frage stellen, diese Position.
Sie werden irgendwann, es ist immer.
Genau, das ist eben das Problem.
And down. T. Rowe Price, du bist immer noch investiert.
Ich denke auch gar nicht dran zu
verkaufen.
Die haben auch
einen Burggraben, Kundengelder, die ziehen ihre Kunden nicht so einfach ab, die großen Pensionsfonds etc.
Ja, na, auch man muss ja sehen, jetzt laufen ja die Assets langsam wieder an. Wir sehen das aber den ganzen, bei den ganzen Bankvermögensverwaltungen, dass da auch Rekordwerte erzielt werden. Das wird bei T. Rowe Price natürlich mitgehen, weil wenn die Kurse steigen, steigen natürlich auch die Assets selber. Und das wird T. Rowe Price Group natürlich nur befeuern. Würde ich sogar eher noch als Chance sehen, nachzukaufen. Ne?
Accenture hatten wir vor 2 Wochen, glaube ich, im Podcast drüber gesprochen. Bleiben wir dabei.
Kann man kaufen oder auch einfach auf halten.
Cola oder Pepsi, ist egal was es gibt, es wird bestellt.
Ja, was ich, ja, CVS
wäre ich raus,
genau, weil ich würde einfach auf einen echten Krankenversicherer setzen. Also vor allem nicht auf einem Apotheken- oder Drogeriesegment. Ne? Das würde, also da würde ich mich nicht für eine Dividende blenden lassen. Am Ende ist Walgreens ein gutes Beispiel, wie es noch schlechter gehen kann als bei CVS, aber ich glaube, da ist wenig zu holen, ja.
Ich habe schon oft meine Meinung hier zu PayPal kundgetan, es wäre für mich kein Investment.
Okay. Ja, fehlt einfach die Synergie, also allgemein die Vorteile werden nicht gehoben, ne? Das ist so deine Argumentation dahinter, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin aber investiert bei PayPal und habe hier natürlich weiterhin Hoffnung. Nicht immer ein guter Berater, Hoffnung, ne? Ganz klar. Genau, das nächste Unternehmen ist Clean Nouvelle. Hast du schon mal gehört?
No, ist Skincare machen die. Uiuiui. Da würde ich nur mit, also bin ich ja bei L'Oreal mit dabei, würde ich mit einem Branchenleader gehen.
Ja.
Das ist mir alles zu heiß.
Okay, ja, sehe ich auch so. Wäre auch für mich nichts. Also vielleicht hat er einen gewissen Grund, warum er diese Aktie hat, gewisse Berührungspunkte
mit dem Produkt. Die Market Cap 763 Millionen, Turnover 709 Millionen, also. Also, ach nee, also. Aber wäre mal interessant, woher man auf solche Ideen kommt. Also wo man das findet, ganz ehrlich.
Ganz klar, ja. Kann durchaus sein. Wäre mal spannend.
MSCI?
Ja, Diageo haben wir auch schon mal besprochen. Alkohol, ja, kann auch durchaus gut gehen.
Sind wir auch jetzt investiert und ich glaube, die Aktie wird sich auch wieder brappeln.
Ja, denke ich auch. MSCI, du hast schon gesagt, angesprochen.
Cashmaschine. Top
behalten, laufen lassen. Amadeus Fire.
Letzte Woche haben wir darüber gesprochen im Podcast.
Da war also alles schon gesagt, wer da mehr erfahren möchte. Kann auch gerne mal da reinhören. Walt Disney würde ich auch behalten. Tolles Unternehmen, wird sich auch wieder fangen.
Starbucks sind wir beide investiert.
Genauso wie bei Realty Income sind wir auch beide drin, auch Top-Unternehmen. Und ich glaube, gerade REITs würde ich jetzt gerade nicht hergeben. Ne?
Wenn eine Bank, dann natürlich JP Morgan.
Ja, der Gewinner, der auch wirklich Top-Zahlen, muss man sagen, auch durch die Bank weg, im wahrsten Sinne des Wortes, hervorragend gelaufen.
Evolution AB, mega Margen. Ja, und Live-Gaming Casino, ich habe es schon mir angeschaut, mega. Ich glaube auch der Trend zum Online-Casino und dann willst du ja trotzdem noch so ein bisschen, du willst nicht da immer auf den Knopf drücken. Du willst ja schon, dass da jemand sitzt, dich ein bisschen entertaint.
Keine Ahnung.
Cooler
Mehrwert. Ist mir sowas von fern, aber kannst verstehen, dass natürlich das Geschäftsmodell sehr lukrativ ist. Hershey, klar, bin investiert, würde ich sagen, hold. Mhm. Da gibt noch einiges. Amazon Electric finde ich sehr spannend, weil er da sehr klug und sehr günstig eingestiegen ist. Ja. Die 40% würde ich tatsächlich sogar überlegen, hier
mitzunehmen,
ja. Weil das auch eher zyklische Branchen sind und da wird es dann eher schwierig.
Jetzt sind wir schon im Bereich von unter 2,2% Depotanteil. Ich würde sagen, wir gehen sie nochmal bis zum Ende durch.
Genau, ist ja nicht mehr viel tatsächlich. Also Bristol Myers Squibb ist ja hier noch mit dabei.
Schöner Dividendenwert.
Würde ich vielleicht sogar aufstocken auf dem Niveau im Moment, würde ich sogar sagen. Also könnte man durchaus die eine oder andere Position, die man geschlossen hat, vielleicht hier wiederfinden.
Allianz,
Beinhold,
Dauerläufer, Abbott Labs.
Könnte eine gute Chance sein jetzt aktuell, weil auch diese wie die Pharmawerte auch sehr im Boden liegen teils, was vielleicht eine gute Chance ist. Microsoft ist mit dabei.
Buy and hold till I'm old.
Genau, Air Products ist mit dabei. Auch da eher der berufliche Hintergrund auch, da die Einblicke, die er da hat, kann er da natürlich ganz anders einschätzen als wir.
LVMH, wir sind beide investiert.
Nee, du bist investiert. Ach, ich bin nicht nach wie vor nicht drin, werde auch nicht einsteigen, weil ich mir das noch ein gutes Stück anschaue, bis da was passiert. Bei Five Below gab es nicht nur starke Kursverluste im Depot, sondern es ist auch wirklich ein katastrophales Quartal gewesen. Die Zahlen waren wirklich schlecht. Für mich wäre das hier ein klarer Fall von Verluste mitnehmen, irgendwo Gewinne
kompensieren in
eine
Visa investieren.
Und dann gleich wieder in die Visa rein, was die nächste Position ist, genau, oder was auch immer, wo rein, aber Five Below würde ich absolut verkaufen.
Nike finde ich sehr spannend, also, weil da redet ja auch immer niemand mehr von. Ich glaube, wenn er einen langen Atem hat.
Ja, sehr langen Atem, ja. Die letzten Zahlen waren auch hier wieder China getrieben, aber auch andererseitig oder auf vielen Kanälen nicht sehr gut.
Tot am Loch.
Ja. Kann man sagen.
Aber 2% Dividendenrendite, geringe Payout-Ratio, also.
Wenn Nike 2% Dividendenrendite hat, sagt das eigentlich alles über die Performance des Kurses.
Ja.
Ist im Prinzip dann dementsprechend logisch, dass die Aktie eben schlecht gelaufen ist. Ja, und dann gibt es noch BlackRock, die auch gute Zahlen gebracht haben. Ja. Sehen auch ein gutes Wachstum im ETF-Bereich. Weiterhin wird sich sicherlich auch weiter durchsetzen. 10,8 Milliarden. Billionen verwalten Wahnsinn. Sie mittlerweile. Das ist auch nicht Wahnsinn. Wenig. Und eine kleine Cash-Position noch zu guter Letzt.
Strich drunter, schönes Depot.
Finde ich auch. Gut diversifiziert, schön ausgewogen, gefällt mir auch gut. Hier und da kann man auch was verbessern.
Also das ist wirklich so viel Qualität.
Mir fehlt jetzt hier noch eine, ich hätte nur eine Amazon mit rein basteln. Würde ich definitiv mitmachen. Ja, gibt es hier ein paar andere Positionen, die man hier durchaus
noch einbasteln kann? Wäre auch noch cool.
Eine schöne Eisenbahn. Union Pacific, oder?
Nee, Canadian Pacific. Natürlich. Kansas City.
Natürlich.
Wenn, dann verbinden wir drei Länder miteinander.
Das ist natürlich klug. Ja.
Und vielleicht auch noch, wenn er schon die Allianz hat, wie wäre es mit einem Rückversicherer? Munich Re. Auch könnte auf diesem Niveau, auch wenn es gut gelaufen ist, fair bewertet sein.
Hm. Ja, spannend.
Dann, Marcel, ist meine Frage an dich.
Ja.
Was ist denn oder wie lautet deine Spekulation und Investmentidee diese Woche? Du kommst mir hier nicht ohne dann Spekulation nach Hause.
Du doch mal mit der Investmentidee an, dann habe ich hier die Spekulation direkt im Kopf.
Meine Investmentidee ist Barrick Gold. Warum? Sie steht aktuell gerade mal 20%, der Goldpreis steht 20% höher als 2020 und das Allzeithoch von Barrick Gold ist nämlich 2020. Und gegebenenfalls sind hier entspannte 20% drin. Du wirst jetzt wahrscheinlich dagegen spekulieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Barrick Gold überrascht und die Aktie hier mal ein bisschen durchzieht. Also den Markt schlagen wird.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, das kann durchaus sein. Da könnte eine kleine Chance liegen darin, dass man einfach jetzt einen höheren Goldpreis hatte.
Ja.
Der wird einfach auch zu Buche schlagen bei Barrick Gold. Die Frage ist nur, ist das dann einfach zu kurzfristig, ne? Also wird sich dann hier vielleicht auch wieder was nach unten bewegen, weil man eben sagt, okay, der Goldpreis wird auch wieder korrigieren und dann wird auch der Kurs hier wieder fallen. Das ist halt immer die Frage, was die Zukunftsmusik ist.
Ja.
Weil theoretisch müsste es eingepreist sein, der hohe Goldkurs.
Na, irgendwie ja nicht.
Aber das ist es halt. Die Frage deswegen. Ist ja halt immer die Frage, wie lange das hält. Aber aktuell ist ja der Goldpreis weiter am Allzeithoch, deswegen sehe ich hier bin ich bei dir, ja, absolut. Kann man durchaus mal so in Betracht ziehen.
Spekulatius bitte und
ja, womit fange ich an? Also meine Spekulation diese Woche ist, dass wir, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass die ASML-Aktie trotz des Rücksetzers wieder ein Allzeithoch erreichen wird in diesem Jahr. Um dann nochmal die Brücke Richtung Chips zu schlagen. Und dementsprechend ist das auch meine Investmentidee heute. Weil ASML einfach, finde ich, wirklich, ich habe es schon gesagt und erwähnt, ich will mich auch nicht wiederholen, will auch kein langweilen, aber ich glaube, dass das eine gute Chance ist.
Gut.
Kurz und bündig.
Wir drücken dir die Daumen.
Ja, danke. Du auch wirklich? Willst du wirklich, dass ich den Punkt kriege?
Ja, na klar.
Du bist so ein Guter.
Ja. Das bringt dir auch nichts, wenn du den Rest verlierst. So. Ausblick nächste Woche. Was gibt es, Marcel?
Es gibt tatsächlich auch wieder Quartalszahlen, die natürlich noch mehr Fahrt aufnehmen. Also es wird sehr, sehr viel geben. Es sind unter anderem dabei Cadence Design Systems, was mich natürlich wieder sehr interessieren wird, weil ich investiert bin. Auch IQVIA ist mit dabei. Auch SAP wird die Zahlen offenlegen. Ja. Verizon wird wieder zeigen, was sie können oder nicht können. Wir werden mal sehen. Coca-Cola ist natürlich dabei, Denner hier. Wir werden auch darüber berichten. Enphase Energy wird spannend. Flatex DeGiro wird auch nicht ganz unspannend. General Motors, Kimberly Clark, aber auch Lind, wer diese Aktie haben sollte. Glückwunsch. LVMH ist mit dabei. MSCI, Moody's werden berichten.
Wird spannend.
Ja, finde ich auch. Pulte Group, wenn es um die Immobilien weiterhin geht. Tesla Mhm. Auch immer ein Highlight, keine Frage. Thales, du hast drüber gesprochen heute schon, ist auch dabei. Visa wird berichten. Amphenol, AT&T. Also wir sehen, es wird eine richtig, ja, krasse Woche mit sehr vielen Quartalzahlen. Ich versuche die auch alle bei Threads und bei Instagram, also nicht alle, aber die Highlights natürlich. Ne, weil ich habe ja noch ein Leben.
Nein!
Das tut mir leid. Noch reicht's nicht.
Kommen wir zu den Dividenden. Enel, Montag, CVSF, Bank of New York, Mellon, Graco, Caterpillar. Dann geht's am Dienstag weiter mit Dell Technologies. Da bist ja auch du investiert jetzt, ne? Am Mittwoch. Nee,
bei HP bin ich.
Ach so, sorry. Mittwoch, Nokia, wow, Lowe's, Donnerstag, Marshall McLean, dann haben wir die Santander, die Royal Bank of Canada, SSE, PLC und am Freitag zum Beispiel Fastenal, Jacobs Engineering, Pfizer, da bist du aber noch dabei, Costco und ja, das sind eigentlich schon die Highlights. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Nächste Woche haben wir vielleicht ein spannendes Interview, wie man sein Depot absichern könnte. Wenn nicht, gibt es irgendwas anderes Cooles. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir haben 28 Grad. Es ist Donnerstag, der 18. Juli, 19.38 Uhr. Und wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, damit wir dann auch in diesen investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.